ganz herzlich zum, danke, zum EU-Remote. Nach langen Wochen endlich mal wieder eine. Ich bin Jürgen Gavron und moderiere das heute hier. Habe allerdings heute auch Verstärkung von meinen Vorstandskollegen bzw. den Mitgliedern unserer internen KI-Taskforce. Christian Schlierkamp, Matthias Ries und Tobi Wüstefeld sind hier mit mir. Ihr habt uns im Vorfeld eine Menge Fragen zukommen lassen, die liegen uns vor. Wir haben es gerade eben besprochen. Ihr könnt gerne auch im Vortrag, da gibt es Blöcke, wenn die abgeschlossen sind, könnt ihr gerne Fragen stellen. Und wir haben im Anschluss an den Vortrag auch noch Zeit, Fragen zu erörtern und wollen das natürlich auch tun. Heute sprechen wir über die urheberrechtlichen Aspekte von künstlicher Intelligenz. Wir haben es ja alle schon ziemlich früh geahnt. Das Thema ist gekommen, um zu bleiben. Und das tut es auch. Das Tempo der Entwicklung ist irrsinnig hoch. Nachdem vor einem halben Jahr war es ungefähr, die Veröffentlichung von ChatGPT erfolgt ist, hat auch die breite Bevölkerung und vor allem die Presse ein Bewusstsein dafür entwickelt. Und spätestens seitdem ist sie fester Bestandteil der öffentlichen Debatte. Und in dieser Debatte wird uns auch offensichtlich, dass es einen Konflikt gibt, zum Beispiel zwischen jenen, die vorhandene Probleme adressieren, und solchen, die von solchen Problemen lieber nichts wissen wollen, sei es aus Begeisterung für die neue Technologie oder sei es aus einem empfundenen Wettbewerbsdruck. Unser Thema natürlich sind KI-Bildgeneratoren. Das ist ja ein spezieller Bereich in diesem ganzen Komplex. Auch diese Entwicklung ist in voller Fahrt und nimmt total überhand. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Adobe hat diese Woche eine Photoshop-Beta veröffentlicht, die eine KI-Funktion enthält. Die rechtlichen Grundlagen, auf denen diese Systeme und die Anwendung der Systeme stehen, die sind zwar ein bisschen klarer, als sie es vor einem halben Jahr zum Beispiel waren, aber immer noch sehr komplex und sehr undurchsichtig. Und daher freuen wir uns natürlich heute, dass wir zwei ausgewiesene Experten zu Gast haben, die uns diese urheberrechtliche Seite des Themas näher bringen können. Herr Professor Dr. Jan Bernd Nordemann ist Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz sowie für Urheberrecht und Medienrecht und er ist Honorarprofessor an der Humboldt-Universität zu Berlin. Und Herr Jonathan Pukas ist Mitarbeiter in der Kanzlei Nordemann und ist Doktorand zu Fragen rund um künstliche Intelligenz. Herr Nordemann, Herr Pukas, ich begrüße Sie ganz herzlich. Ich freue mich, dass Sie da sind und übergebe Ihnen gleich das Wort.
Ja, vielen Dank, Herr Gavron, für die nette Einführung und auch nochmal an Frau Reifenbach ganz herzlichen Dank für die gute Organisation des Seminars oder des Events. Ich weiß nicht, wie man es nennen will. Juristen würden immer von Seminar sprechen, aber Herr Pukas und ich haben auch schon Wert darauf gelegt, dass es nicht zu juristisch wird, das Ganze, weil wir ja verstanden haben, dass hier nur wahrscheinlich die allerwenigsten von Ihnen Juristen sind. Wir hoffen, wir können es Ihnen darbringen. Ist natürlich trotzdem ein rechtliches Thema. Und wir müssen ein paar rechtliche Begriffe verwenden. Da kommen wir nicht umhin. Allerdings gehen wir auch davon aus, dass Sie schon mal was vom Urheberrecht gehört haben. Das ist ja durchaus auch eine Geschäftsgrundlage Ihrer beruflichen Tätigkeit, die allerdings durch KI in der Tat, müssen wir beide leider sagen, gewisse Änderungen erfahren wird, über die man sich einfach dann auch vielleicht klar werden muss. Wie Herr Gavron schon gesagt hatte, gerne Fragen zwischendurch. Ich habe das Chatfenster geöffnet, oder auch einfach das Mikro anmachen und dazwischen sprechen. Ich sage immer, bei Gerichte ist es auch immer so, wenn ich da auftrete, und der Richter meint, ich würde Unsinn erzählen oder er hätte mal eine Frage, dann werde ich auch unterbrochen oder beim gegnerischen Anwalt ist das sowieso so. Also das können Sie gerne machen, sind wir gewöhnt, ist kein Problem. Auf jeden Fall machen Herr Pukas und ich eine Pause nach den großen Blöcken, sodass Sie dann auch nochmal überlegen können, ob vielleicht, bevor wir den Block verlassen, eine Frage besteht. Und dann natürlich zum Schluss auch noch gerne eine Fragerunde. Ist ein rechtliches Thema und deswegen nicht so einfach, sicherlich für Sie auch nachzuvollziehen als Nichtjuristen. Ja, Jonathan, wollen wir gleich mal reinspringen in das, was künstliche Intelligenz überhaupt ist? Und da überlasse ich gerne erstmal dir das Feld.
Ja, herzlichen Dank. Auch von mir ganz kurz noch vorweg. Freue mich, dass ich hier bin, heute zusammen mit Jan und dass wir jetzt die nächsten 2 Stunden grob zum Thema KI und Urheberrecht gestalten können. Das allererste, was wir uns natürlich fragen müssen, wenn wir darüber nachdenken, was das Urheberrecht mit künstlicher Intelligenz macht oder was künstliche Intelligenz mit dem Urheberrecht macht, je nachdem, wie man sieht, ist natürlich, was künstliche Intelligenz überhaupt ist. Und dieses Bild, was wir mitgebracht haben, soll ein bisschen verdeutlichen, künstliche Intelligenz ist vor allem auch ein Buzzword, von dem man sich sicherlich nicht befreien muss, aber von dem Schrecken, der damit einhergeht, man dem sich ein bisschen befreien muss. Ja, am Ende geht es natürlich darum, intelligentes Verhalten zu automatisieren. Es geht darum, dass Computer ja Aufgaben übernehmen, die vorher eigentlich vorrangig mit Menschen in Verbindung gebracht worden sind. Insofern sind das schon technische, also Neuerungen und Meilensteine, die uns, erwarten, die uns schon passiert haben. Aber am Ende des Tages sind es trotzdem Computersysteme, die einfach ein Teilgebiet der Informatik sind, die sich daraus entwickelt haben. Da geht es um Algorithmen, um Zahlen, die zusammenhängen, um Formeln, die angewendet werden, sodass dann man vorne irgendwas reingibt und hinten etwas anderes rauskommt, was wiederum eine Zahl ist. Ja, also wir versuchen uns von diesem Schrecken ein bisschen zu befreien und schauen erstmal darauf, wie das technisch so ein bisschen funktioniert. Das ist auch tatsächlich für die urheberrechtliche Bewertung nämlich gar nicht so unwichtig. Ja. Normale Computerprogramme funktionieren ja eigentlich so, dass man eine Regel schreibt in einer Programmiersprache, da gibt es ja Dutzende, und dann das Computerprogramm diese Regel ausführt von vorne bis nach hinten. Und wenn irgendwo zwischendrin ein Fehler ist, ein Bug, dann läuft das Programm nicht ordentlich ab. Und wenn man mal programmiert hat, vielleicht weiß das ja auch der ein oder andere hier, dann ist es auch gar nicht so einfach, ein Programm zu schreiben, was dann wirklich am Ende von vorne bis hinten fehlerlos durchläuft. KI löst sich von diesem Muster, was wir kennen, weil es nicht mehr darum geht, Regeln vorzugeben, die der Computer dann ausführt, sondern es geht eigentlich darum, dass der Computer sich selber die Regeln entwickelt, auf Basis derer er dann später Anwendungsaufgaben löst. Da gibt es ganz verschiedene technologische Mechanismen, wie das funktionieren kann. Heutzutage, sage ich jetzt mal, reden wir aber eigentlich immer über künstliche neuronale Netze. Das ist der Stand der Technik und das ist auch die zukunftsträchtigste Art, wie das funktioniert. Da werden sogenannte künstliche Neuronen miteinander verschaltet, die in einem Zusammenhang stehen wie die Neuronen in unserem Gehirn. Da werden auch Signalströme weitergeleitet. Das passiert bei uns im Kopf mit Hilfe von Elektrostößen. Da passiert es mit Hilfe von Zahlen und Schwellenwerten, die ausgelöst werden müssen, sodass dann, wenn die Zahl, ich sag mal, größer als 5 ist, ein Reiz weitergegeben wird, wenn die Zahl kleiner als 5 ist, kein Reiz weitergegeben wird. Aber dieses Netz bildet im Grunde die Grundlage des Systems. Und was mit diesem Netz passieren kann, ob das jetzt die Steuerung von Kraftfahrzeugen ist oder ob das die Generierung eines Bildinhaltes ist, das ist erstmal sekundär, weil das sind sogenannte General-Purpose-Technologien, die also erstmal für alles Mögliche eingesetzt werden können. Ganz grundsätzlich, bis man dann spezielle Entwicklungsschritte nimmt, um das System dann zum Anwendungsfall hinzuentwickeln. Es gibt auch sowas wie starke künstliche Intelligenz, zumindest in Büchern. Das sind Computer, die einfach alles können und uns dann auch irgendwann mal ablösen werden bei allem, was wir tun. Aber da kann ich alle hier Anwesenden beruhigen, das ist noch nicht der Fall. Das gibt es noch nicht. Also künstliche Intelligenz ist schwach. Sagt man, die ist immer auf eine konkrete Anwendungsaufgabe hin trainiert. Was anderes kann sie nicht. Das kann sie sehr gut, mitunter auch besser als die Menschen. Das sehen wir ja jetzt immer wieder, nicht im Illustratorenbereich sicherlich, aber vor allem bei Schachcomputern und ähnlichen Logikaufgaben, die einfach nochmal ganz andere, ja, wo die Computer ganz andere Fähigkeiten haben, Züge vorherzusehen und so weiter und so fort. Kann sie auch im medizinischen Kontexten einsetzen, für die Modellierung, bei Versicherungen und so weiter und so fort. Diese Systeme leiten ja, das hatte ich gesagt, die Regeln, die sie später anwenden wollen, selber aus etwas ab. Und zwar aus was? Nämlich aus Trainingsdaten. Und da sind wir beim Thema, was sicherlich viele von Ihnen auch umtreibt, nämlich der Umgang mit Trainingsdaten, auch aus einer urheberrechtlichen Perspektive. Fakt ist, aus einer technischen Perspektive sind sehr, sehr, sehr viele Trainingsdaten benötigt, um leistungsfähige KI-Systeme zu entwickeln. Wir reden über 300 Milliarden Wörter zum Beispiel, die in den Trainingsdaten Flecken, die das GPT-3, also das Sprachmodell mitentwickelt oder auf Basis dessen das Sprachmodell entwickelt wurde, welches dann diesem ChatGPT zugrunde liegt. Wenn man so das in den Größenordnungen kennen, also es sind sehr, sehr viele Daten notwendig. Und wie man in diese Daten kommt, darum soll es später noch gehen. Ja, aber so viel erstmal zum technischen Abriss. Also es geht um Mathematik am Ende. Wir sind jetzt im Mathematikseminar hier angekommen. Herzlich willkommen. und um nicht viel mehr aus einer technischen Perspektive. So, das ist jetzt die zweite Frage, die uns eigentlich begleitet. Die Frage natürlich ist, was kreative KI schon kann, Jan.
Genau. Das ist durchaus, sagen wir mal, beachtenswert. Ich glaube, wir sind, sind alle auch ein bisschen überrascht worden von ChatGPT, aber dann auch von DALL-E im Illustrationsbereich. Wir haben Ihnen hier erst nochmal ein älteres Beispiel mitgebracht, was finde ich, das Bereich im Bereich bildender Kunst spielt, was finde ich sehr schön illustriert die urheberrechtliche Thematik, die hinter KI steht. Lass uns das vielleicht mal angucken an der Stelle. Ich weiß nicht, ob Sie das Video schon kennen. Das ist darüber, vielleicht moderiere ich es ganz kurz an, wenn Herr Pukas noch dabei ist, sozusagen es hochzuladen. Es geht darum, dass eine holländische Forschergruppe, die aus Kunstexperten, aber auch aus IT-Experten bestand, verschiedene Rembrandt-Gemälde in eine KI gefüttert hat und diese KI dann einen echten, also in Anführungsstrichen, neuen Rembrandt gemalt hat. Und zwar nach bestimmten Vorgaben, es sollte nämlich ein weißer Mann sein mit einem Kragen und ein Porträt, bei dem hauptsächlich das Gesicht zu sehen ist. Also das waren so ein bisschen die Vorgaben. Und die KI hat dann in der Tat daraus einen neuen Rembrandt gemalt. Da sehen wir das Video jetzt schon. Jetzt müssen wir, glaube ich... Ja, vielen Dank, Jonathan, dass es jetzt doch mit der Einspielung noch geklappt hat. Gehen wir vielleicht zurück in die Präsentation erstmal. Also das finden wir deswegen ein gutes Beispiel, weil es zeigt, was man mit KI auch im künstlerischen Bereich alles machen kann. Man kann eben zum Beispiel alle möglichen Rembrandt-Porträts in ein KI-System einspeisen, das trainieren und dann wird die KI hinterher daraus ein Rembrandt nach bestimmten Vorgaben malen können. Ob das Ganze dann urheberrechtlich geschützt ist, ist eine Frage, die ich typisch juristisch beantworten muss. Ja, wenn man Juristen fragt, wie ist das so oder so, dann sagt er immer, es kommt darauf an. Und genauso muss ich die Frage auch beantworten nachher. Wir gucken uns gleich mal an, worauf es dann ankommt. Aber ich will noch einen Moment die Spannung aufrechterhalten. Wir gehen mal noch in weitere Beispiele rein. Zum Beispiel gibt es das natürlich auch im Textbereich, ja, ChatGPT, aber auch vor allen Dingen im Nachrichtenbereich. Große Presseverlage lassen inzwischen schon ganze Berichterstattungen von KI generieren. Wir gehen nochmal weiter in den Illustrationsbereich. Zum Beispiel hier, das kennen Sie alle, haben Sie wahrscheinlich auch schon drauf rumgespielt auf den Seiten, wenn man zum Beispiel hier eingibt, ich glaube, Teekanne und Muskeln haben wir eingegeben, nicht? Extremely Muscular Teapot, dann kommen solche tollen Formen raus, auch KI generiert. Gehen nochmal weiter, ein weiteres Illustrationsbeispiel noch. Haben wir nicht noch die, ich dachte, wir hätten noch die Fotos, die in bestimmte Richtung. Ach so. Ah, das kommt erst später, alles klar, sorry. Ja, ist das geschützt? Ja, ist das geschützt urheberrechtlich, was da produziert wird? Das ist natürlich die ganz große Frage für die Urheberrechte. Und da hatte ich eben schon gesagt, das kommt darauf an. Nochmal bitte eine Folie weiter. Nach deutschem Urheberrecht und auch nach EU-Urheberrecht, das deutsche Urheberrecht beherrscht, muss man ehrlich sagen. Das ist inzwischen weitestgehend sozusagen ein EU-Recht geworden. Nach beiden gilt aber der Grundsatz, Urheberrecht nur für Menschen. Also nur für menschengemachte Kunstwerke gibt es urheberrechtlichen Schutz. Das kann man zum Beispiel aus einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes ablesen, die hier zu in kleinen Auszügen mit eingeblendet ist. Urheberrechtlichen Schutz bekommt man nämlich nur, wenn das Werk, was geschaffen wurde, die Persönlichkeit des Urhebers widerspiegelt. Und das kann es letztlich nur, wenn das auch ein Mensch ist, denn Computer haben keine anerkannte Persönlichkeit. Ja, das ist also relativ klar, eine relativ klare Regel des Urheberrechts, Urheberrecht nur für Menschen. Jetzt ist es natürlich so, dass nur weil man KI einsetzt, damit noch nicht unbedingt der urheberrechtliche Schutz ausgeschlossen ist. Auch Sie setzen ja als Illustratoren Werkzeuge ein. Also wenn man die KI nur als Werkzeug einsetzt, bedeutet das noch nicht, dass urheberrechtlicher Schutz ausgeschlossen ist, solange der Mensch auf das Ergebnis noch einen hinreichenden Einfluss hat. Auch zum Beispiel Rembrandt, um ein Beispiel zu bleiben, hat ja schon Pinsel und Farbe benutzt. Das sind auch Werkzeuge. Deswegen ist er natürlich trotzdem Urheber seiner Bilder, also ein menschlicher Urheber seiner Bilder. Und auch wenn man zum Beispiel mit Hilfe eines Computers Illustrationen erstellt, bleiben diese Illustrationen urheberrechtlich geschützt, solange das Endergebnis menschlich determiniert ist, also menschlich produziert ist und die Technik nur das Hilfsmittel zu allem ist. Zum Werkschaffen. Machst du nochmal einen weiter? Genau. Da muss man unterscheiden drei Phasen, die sozusagen die Werkschöpfung hat. Das ist der Input, kann urheberrechtlich geschützt sein. Das ist insbesondere jetzt bei KI das sogenannte Prompting. Da wird nachher Herr Pukas noch ein bisschen was dazu sagen. Dann die Steuerung des Ganzen. Die gucken wir uns jetzt nicht näher an, denn die ist ja KI gesteuert, wenn man bei dem heutigen Thema bleibt. Und bei der Frage der Selektion, das ist auch, also auch die Steuerung kann sozusagen urheberrechtlich geschützt sein, wenn man das hinreichend dann noch menschlich steuert, den Prozess. Die Selektion kann nie urheberrechtlich geschützt sein, also wenn zum Beispiel eine künstliche Intelligenz 100.000 verschiedene Illustrationen produziert und sie suchen eine aus davon, ist nicht diese Auswahlleistung urheberrechtlich geschützt. Dann wird also diese eine Illustration, die Sie ausgesucht haben, nicht dadurch geschützt, dass Sie die aus 100.000 ausgesucht haben. Also das ist ganz allgemeine Meinung im Urheberrecht. Aber wenn man muss sich dann sozusagen auf die beiden Punkte konzentrieren, Input, Prompting, mit dem, sozusagen in der neuen Fachsprache, und Frage, Steuerung, hinreichende menschliche, schöpferische Steuerung des Ganzen. Jetzt gehen wir noch mal einmal weiter. Ich hatte eben schon gesagt, sozusagen Urheberrecht setzt immer voraus, dass das Leistungsergebnis hinreichend menschlich gesteuert ist, hinreichend menschlich beeinflusst ist. Man bekommt also keinen Schutz, wenn das Endergebnis eine reine KI-Leistung ist, kein Schutz. Währenddessen, Und jetzt kommt das Beispiel, was ich vorhin schon dachte. Genau, Jonathan, geh nochmal einmal zurück. Das finde ich ein sehr schönes Beispiel für etwas, was meines Erachtens nach urheberrechtlich nicht geschützt ist. Sie sehen hier ein Foto, ja, einer deutschen Stadt ist das, glaube ich. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, welche Stadt es ist, an einem Fluss gelegen. Und KI bietet die Möglichkeit, wie Sie in den beiden unteren Zeilen sehen, bietet die Möglichkeit, das zu verfremden in verschiedenen Stilrichtungen. Wenn das die KI alleine macht, also man füttert vorne ein Foto ein und dann sozusagen malt die KI daraus völlig eigenständig, entweder dieses hier ein Bild Mitte in der Mitte rechts oder auch unten links und rechts, dann gibt es keinen hinreichenden menschlichen Input. Und das Ganze ist, jedenfalls diese Verfremdungsleistung ist nicht geschützt. Wir lassen jetzt mal das Foto außen vor. Ja, das Foto ist möglicherweise urheberrechtlich geschützt, aber ja, wenn es ein menschlicher Fotograf aufgenommen hat. Aber diese Verfremdungsleistung, die ist jedenfalls nicht urheberrechtlich geschützt. Und das ist doch vielleicht schon mal ein interessantes erstes Zwischenergebnis. Geh vielleicht noch einmal weiter. Es gibt allerdings Schutz, wenn der Mensch gemeinsam mit der KI das Ergebnis produziert. Und also es muss ein hinreichender, sozusagen der Mensch muss seine Persönlichkeit, so wie der Europäische Gerichtshof das gesagt hat, der Mensch muss seine Persönlichkeit, der Urheber muss als Mensch seine Persönlichkeit noch hinreichend in das Endergebnis eingebracht haben. Jetzt gehen wir nochmal in das Rembrandt-Beispiel zurück. Wenn du einmal noch weiter gehst, Jonathan. Genau, beim Rembrandt können Sie sich vielleicht daran erinnern, da war es so, da haben die Kunstexperten und die IT-Experten, die haben sehr viele Rembrandt-Porträts von weißen Männern mit Kragen und Hut in die KI gefüttert, die KI damit trainiert und dann ist hinterher ein neuer Rembrandt gemalt worden. Allerdings hat man in dem Video auch gesehen, die Menschen haben da schon noch mitgemacht. Also die haben zum Beispiel doch noch mal geguckt, wie sieht das Auge aus? Finden wir das Auge gut, wie es die KI gemalt hat? Ist der Hut vernünftig? Ja, sind die Schattierungen im Gesicht richtig? Es haben also offensichtlich Menschen dann doch am Endergebnis noch mitgearbeitet. Und zwar meiner Meinung nach, ich weiß es auch nicht ganz genau, aber ich entnehme dem Video eigentlich, dass Menschen da doch noch ihre Persönlichkeit in das Endergebnis eingebracht haben, sodass wahrscheinlich dieser Rembrandt urheberrechtlich geschützt ist. Und zwar die Urheber wären dann die beteiligten Forscher, die das Endergebnis, nämlich dieses neue Rembrandt-Gebilde, maßgeblich mit beeinflusst haben.
Herr Dr. Nordemann, dazu haben wir eine Frage aus unserer Reihe. Nicole hat gerade die Hand gehoben. Du wolltest, glaube ich, die
Frage fragen.
Ja, also wenn wir nochmal zurückgehen können zu dem Mischmasch aus der Stadt und diesem Van Gogh. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Van Gogh jetzt ein zeitgenössischer Künstler wäre, leben würde, wie sieht es denn aus? Also so wie die Erzählung, wie ich jetzt verstanden habe, geht es ja jetzt nur darum, dass ich, wenn ich jetzt diese beiden Stile mixe und das unter meinem Namen veröffentliche, dass ich da kein Urheberrecht habe. Was ist denn aber in dem Fall, wenn das jemand anders macht und jetzt in dem Fall von Van Gogh wäre jetzt mein Stil oder so, keine Ahnung. Und das würde jetzt in meinem Stil so veröffentlicht werden. Das ist denn da rückschließend halt. Versteht genau. Mal meine Frage. Also das andere Ende dieser Kette würde mich halt mal interessieren.
Nee, das, Frau Posteni, das ist eine total berechtigte Frage, ob nicht der Stil geschützt ist im Grunde genommen, der da vorgegeben wird von der KI. Nicht? Also Stil Van Gogh zum Beispiel. Und wenn man einen noch geschützten Künstler nimmt, nehmen Sie zum Beispiel Nolde, ja, der hat ja auch durchaus einen wiedererkennbaren Stil. Er ist jetzt, glaube ich, noch bis, weiß nicht, wann in den 50er Jahren gestorben. Der ist jetzt noch bis irgendwann Ende der 20er geschützt, glaube ich. Da sagt man allerdings urheberrechtlich, ein Stil ist nicht urheberrechtlich zugunsten eines Künstlers geschützt, sondern ist immer nur das konkrete Endergebnis geschützt. Das heißt, auch zum Beispiel die Inhaber der Urheberrechte nach Emil Nolde könnten nicht verhindern, dass ich aus diesem Foto im Nolde-Stil ein Gemälde mit KI produziere. Ja, also die hätten da sozusagen jedenfalls vom urheberrechtlichen Grundsatz her keine Rechte dran. Es wäre aber sowieso auch so, dass die KI daran auch kein Urheberrecht hätte, weil es eben eine reine KI-Leistung ist. So wie ich jedenfalls dieses Angebot hier, was ich im Internet gefunden habe, verstehen würde. Da sind Menschen nicht beteiligt. Ja, die... Da wird einfach ein bestimmter Stil dem der KI vorgegeben und dann zaubert die aus Fotos bestimmten sozusagen ein bestimmtes Gemälde mit dem Fotomotiv. Und das ist eben nicht geschützt, weil das nicht Menschen, da sind Menschen nicht genug beteiligt, also nicht ausreichend beteiligt daran.
Wird es da noch eine andere Entwicklung geben? Also rechtlich ist da jetzt was am Entstehen? Also wenn man jetzt, wenn das zum Beispiel daraus Nutzungsrechte generiert werden für Produkte und solche Sachen, ist mir das jetzt noch ein bisschen schleierhaft. Also
ja, nicht geschützt bedeutet tatsächlich nicht geschützt. Also das heißt, kann jeder nachmachen. Das ist auch wirklich so. Herr Pups, gleich noch dazu was sagen, dass es noch eine besondere Art von Rechten gibt im Urheberrecht, die aber für Illustratoren keine Wirkung entfalten. Also im Musikbereich, im Filmbereich gibt es da noch vielleicht doch noch einen Ausweg, aber sie können sich vielleicht als wirklich als Regel merken, da wo kein Mensch mehr kreativ drin war, ja, Künstler, da gibt es auch keinen Schutz, wenn das KI, wenn dann sozusagen das eine reine KI-Leistung ist. Und dann kann das jeder beliebig nachmachen, jedenfalls heutiger Recht.
Herr Dr. Nordemann, Ihr Ton ist etwas abgehackt. Ich weiß nicht, ob das bei mir nur so ankommt, aber es war gerade etwas unterbrochen.
Ich glaube, das hören wir alle ein bisschen bruchstückhaft, Axel. Nein. War jetzt nur die letzten 30 Sekunden, aber da ist es steil
abgegangen. Aber es war abgegangen. Zu verstehen, genau.
Sonst würde ich einfach mal hier reingrätschen und weitere Fragen beantworten, aber ansonsten noch erstmal noch ein kleines Stück weitermachen im Vortrag. Vielleicht klärt sich dann noch das eine oder andere, dann können wir nochmal auf die Fragen.
Herr Pupitz, wenn wir nur ganz kurz die Fragen, die sich noch angesagt haben, weil Tobias sich noch meldet, wenn wir die drei noch ganz kurz beantworten können, weil die direkt zum Thema gehen, das wäre toll.
Sehr gerne.
Prima.
Ich sehe hier gerade noch zum Beispiel, ich hoffe, mein Ton geht wieder ein bisschen besser.
Ja, hervorragend.
Das ist ja auch so Bandbreitenschwankungen dann. Ja, also ich finde zum Beispiel die Frage sehr interessant, weil ich die hier sehe, die mit den 50%, ja, muss das ein überwiegender menschlicher Anteil sein? Ganz klare Antwort, nein. Es muss aber ein relevanter menschlicher Input sein. Also es muss sozusagen die Persönlichkeit eines Menschen im Endergebnis verkörpert sein. Und das kann auch nur 2, 3, 4% sein. Aber es muss die Persönlichkeit wiedererkennbar sein. Ich gebe Ihnen zu, das ist eine sehr abstrakte Regel. Ich würde Ihnen auch gerne ein schönes Beispiel produzieren, das ich aber gerade nicht habe. Aber es gibt nicht so eine 51% Regel, ab der das gilt. Es kann auch ein kleiner Teil sein, aber es muss jedenfalls ein erkennbarer menschlicher Teil drin sein, bei Illustrationen zum Beispiel. Nehmen wir hier noch die anderen Fragen, die wir noch beantworten.
Ansonsten fehlen mir noch zwei Wortmeldungen. Ich weiß nicht, Tobi war eben noch da, ist jetzt nicht mehr. Wolf Rüdiger, du bist bei mir jetzt oben zu sehen.
Genau, meine Frage wurde gerade beantwortet.
Ah, okay, super. Wolf Rüdiger, magst du dann? Dich sehe ich gerade ganz oben.
Es gibt ja die Möglichkeit, Bilder zu kopieren und mit der Unterschrift zu versehen, des Eigennamen nach Nolde zum Beispiel, beziehungsweise das Ganze leicht zu verfälschen. Das steht ja dann auch unter Schutz. Also ist dann die Frage, wenn die KI einfach das Bild signiert mit irgendeinem Namen jetzt des Ingenieurs, der das jetzt gerade macht, oder des ITlers, der das jetzt gerade macht, dann müsste das ja eigentlich auch legal sein.
Ja, also das, ich glaube, ich frage nur nochmal sicherheitshalber nach, wahrscheinlich die Frage geht auch dahin, dass KI möglicherweise dann so tut, als ob da ein Mensch dabei gewesen wäre, aber es war gar keiner dabei.
Also bei analogen Werken, einem Ölgemälde zum Beispiel, ist es ja üblich, dass man das signiert. Das könnte die KI mit ihrem 3D-Druck ja genauso machen.
Genau, das ohne weiteres. Das würde aber noch nicht zwingend bedeuten, dass es auch urheberrechtlich geschützt ist, nur weil ein Name drunter steht. Nicht? Es kann sogar aus Transparenzgründen sinnvoll sein, klarzumachen, dass eine KI das erzeugt hat. Zum Beispiel eben, um die Frage zu klären, ist das urheberrechtlich geschützt, bekommt das die 70 Jahre nach dem Tod des Menschen, der da mitgemacht hat, als sozusagen, so lange gilt ja das Urheberrecht, 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers oder der Urheberin. Dazu kommen wir gleich nochmal. Das ist ein sehr spannendes Thema, diese Transparenz. Das ist eigentlich eines der Hauptthemen von KI, denn leider führt diese Regel dazu, die ich Ihnen eben gesagt habe, es muss ein Mensch hinreichend drin sein im Leistungsergebnis, dazu, dass man natürlich ein bisschen motiviert wird zu lügen, weil man sonst den urheberrechtlichen Schutz verliert, ja, wenn man zugibt, dass das alles eine KI gemacht hat und kein Mensch drin war. Aber das ist ein extra Thema. Vielleicht kann ich Sie darauf noch mal ganz kurz vertrösten. Das kommt nachher.
Nadja, magst du?
Ja, ich versuche ganz schnell, weil mir sind drei Sachen aufgepoppt. Und zwar, einmal habe ich mich gefragt bei der Formulierung, dass quasi hinreichend ein Mensch beteiligt sein muss, was quasi aus dem Urheberrechtsgesetz geht. Da habe ich mir gedacht, naja, aber auch diese Gesetze, die sind ja nicht Gott gegeben, die sind ja nicht einfach da und wir müssen uns alle dran halten, sondern Juristen und die Fachwelt. Ich kann mir vorstellen, also die Frage wäre, wie wird da gerade ganz aktuell das Urheberrechtsgesetz vielleicht nochmal diskutiert, ob man da vielleicht was anpassen muss. Das andere, was ich noch mich gefragt habe, war, Sie haben gesagt, die KI hat an der reinen KI-Leistung auch keinen Urheberrechtsschutz, irgendwie einen Urheberrechtsschutz. Aber ich habe mich schon öfter gefragt, ja, was ist denn eigentlich mit den Eigentümern dieser KI-Systeme, also mit beispielsweise, ne, ja, diese ganzen großen Microsoft zum Beispiel jetzt mit ChatGPT, haben die dann da Anspruch auf diese Ergebnisse in irgendeiner Weise? Und ist denn die Idee, also dass ich jetzt ein Foto im Stil von Van Gogh haben möchte, ist die Idee nicht in irgendeiner Weise geschützt? So, genau. Das wären so meine Fragen, die gerade ganz schön durcheinander gehen. Vielen Dank
für die Antwort. Frau Groß, vielen Dank. Das ist sehr spannend. Die Fragen, versuche sie mal alle drei ganz schnell zu beantworten. Also die Frage, ob sich an den Gesetzen was bewegt im Moment, das sieht nicht so aus. Also es scheint ein Grundsatz zu sein, sozusagen, dass Menschen da hinreichend mit drin sein müssen im Leistungsergebnis, um den urheberrechtlichen Schutz zu kriegen. Das ist im Moment politisch nicht umstritten. Es ist eher so, dass man abwartet und guckt, ob die KI überhaupt einen Schutz über Urheberrecht oder andere Schutzrechte braucht, ja. Man könnte ja vielleicht sagen, dazu kommt der Pukas dann gleich, ich muss KI-Leistung schützen, damit ich Investitionen erleichtere, ja, die vielleicht jemand, Sie hatten auch ein paar genannt, Microsoft und so weiter, ja, da gibt's aber auch noch viele andere, damit ich denen ist mir Investitionssicherheit gebe und denen auch ermögliche, dass sie dann Geld verdienen an der Investition. Das beobachtet man im Moment. Aber da würde man wahrscheinlich nicht das Urheberrecht anfassen dafür, sondern das, worüber Herr Pukas gleich reden wird, sind die sogenannten Leistungsschutzrechte. Weil das unternehmerische Schutzrechte sind. Das Urheberrecht ist eigentlich ein Schutz des Menschen, der künstlerisch kreativ tätig wird. Und das will man nicht anfassen. Das ist einfach, hat sich so entwickelt. Und im Moment, kann ich Ihnen sagen, ist das auch nicht in der Diskussion. Zu der weiteren Frage, das hatte ich eben auch schon gesagt, wenn es sozusagen für die Unternehmen, die da dahinter stehen und in KI investieren, das ist durchaus in der Diskussion, ob die geschützt werden. Im Moment noch nicht so, das wird Herr Pukas gleich bringen. Und die dritte Frage, Stil geschützt, Van Gogh Stil geschützt, Nolde Stil geschützt oder wie auch immer. Van Gogh ist ja schon zu lange tot, der ist sowieso nicht mehr geschützt, aber Emil Nolde wäre noch geschützt. Aber da ist eben der Stil sowieso nicht geschützt, weil das ist ein urheberrechtlicher Grundsatz. Stil kann man nicht schützen, sondern immer nur ein konkretes Leistungsergebnis. Sollen wir mal an der Stelle, jetzt habe ich schon so viel sozusagen mal auf Herrn Pukas verwiesen, dass wir einfach mal jetzt noch mal zu diesen Leistungsschutzrechten kommen, denn das ist noch ein ganz interessanter Aspekt, auch politisch gesehen, was Frau Probst eben auch schon angesprochen hatte, ob sich da vielleicht noch mal was bewegen muss einfach, ja, vom Investitionsschutz her, der Investitionen in KI, Schutz von Investitionen in KI.
Herr Nordermann, ich würde nur sehr gerne eine abschließende Frage stellen, auch sehr kurz. Die hinreichend schöpferische Tätigkeit des Menschen, die für den Schutz notwendig ist, dürfen wir uns die so vorstellen, wie wenn wir klassisch kollagieren zum Beispiel, wenn wir Bildquellen benutzen, um aus Bildquellen ein neues Werk zu erschaffen. Ist es der vergleichbare Gedanke dahinter, dass ich ein beliebiges Foto benutzen darf, wenn ich es in einer Collage zu einem neuen Werk mit neuer Schöpfungshöhe bringe, durch Schneiden, Zusammenfügen, Verändern, dann erlange ich Urheberrechtsschutz an diesem neu kreierten Werk, unabhängig von den Quellen, die ich benutzt habe.
Genau, das ist ja dann Ihre menschliche Leistung, Herr Gavron, genau. Das zu kombinieren. Und wenn das einen relevanten Teil, auch wenn es auch nur ein kleiner ist, ein relevanter Teil des künstlerischen Ausdrucks, des Ergebnisses ergibt, dann kriegen Sie dafür Schutz, auch wenn der Rest von KI erzeugt ist zum Beispiel.
Genau, darauf wollte ich hinaus, weil dann die Relevanz, ob KI, die Diskussion ist in unserer Branche groß, ob sie legal ist oder nicht, weil aufgrund der Quellenlage und des Crawlings und so weiter und so fort, ist in dem Fall unerheblich, sobald ich eine eigene Schöpfung kreiere.
Genau, sobald Sie anfangen, relevant nachzubearbeiten, also ich meine jetzt nicht nur mal hier so ein bisschen was retuschieren, sondern indem Sie wirklich nochmal Ihre Persönlichkeit, wie man so schön rechtlich sagen würde, Ihre Persönlichkeit einbringen in die Nachbearbeitung und Ihren persönlichen Stempel, Ihren menschlichen Stempel aufdrücken auf die Nachbearbeitung, dann sind Sie doch wieder im Schutzbereich. Ja, und dann kriegen Sie die ganz normale Urheberrechtsschutzfrist 70 Jahre nach Ihrem Tod. Dann sind Sie voll im Schutz drin.
Dankeschön.
Ja, Jonathan, willst du jetzt mal gleich vielleicht zu den Leistungsschutzrechten was machen und dann nehmen wir gerne hinterher nochmal die Fragen zum Schutz, denn dann ist der Teil auch schon beendet.
Ja, gerne. Genau, zu diesen Leistungsschutzrechten, das ist ja jetzt ein paar Mal angeklungen im Vortrag. Es ist nämlich so, dass der Deutsche und auch vor allem der europäische Gesetzgeber sich mit dem urheberrechtlichen Schutz, so wie wir ihn jetzt gerade intensiv besprochen haben, Persönlichkeit muss sich widerspiegeln, hinreichender Einfluss und so weiter und so fort, nicht zufrieden gegeben hat, weil es auch andere, ich denke, man kann sagen, Schutzbedürfnisse gibt. Das kann verschiedene Gründe haben. Der Grund Nummer eins ist der Investitionsschutz. Das heißt, der Gesetzgeber erkennt das an, dass ein Marktakteur, wer auch immer das ist, wesentliche Investitionen tätigt und daraus resultiert ein Leistungsergebnis, welches dann Kraftgesetz quasi nicht über das Urheberrecht, sondern über ein sogenanntes verwandtes Schutzrecht oder ein Leistungsschutzrecht geschützt wird. Beispielsweise sind das die Filmhersteller, die einfach durch die organisatorisch-wirtschaftliche Leistung zwar nicht am Set sitzen und vor der Kamera stehen und den Text sprechen, aber Kraft ihrer Leistungserbringung das sogenannte Filmherstellerrecht erhalten. Das ist ein Leistungsschutzrecht. Es sind beispielsweise auch die Tonträgerhersteller, da fällt es sich ganz ähnlich. Also es sind ja nicht diejenigen, die vor Mikrofon performen. Trotzdem gibt es ein Schutzrecht.
Weil dann drückst du nochmal die Folie weiter, ganz kurz.
Ja, wir haben die Folie tatsächlich ausgenommen. Ja, genau. So. Aber ich sage gerne trotzdem was dazu. genau, sodass dann auch hier ein Schutz besteht. Typischerweise ist dieser Schutz dann geringer, weil der Gesetzgeber das Schutzinteresse zwar anerkennt, aber sagt, das ist nicht so, wie wenn die Persönlichkeit hier einen Ausdruck findet. Oft reden wir von 25 Jahren ab Veröffentlichung des Schutzerzeugnisses. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, ob irgendwie das KI-Leistungserzeugnis auch unter ein solches Schutzrecht fallen kann. Das ist auch nicht ausgeschlossen, gerade im Bereich von KI, die bei der Filmherstellung zur Anwendung kommt, oder im Bereich von Videospielentwicklung ist das auch ein sehr großes Thema. Da ist es schon denkbar, dass dann das Leistungsergebnis zwar nicht urheberrechtlich geschützt ist, aber trotzdem Teil des Leistungsschutzrechts der Filmhersteller, Videospielproduzenten oder Ähnliches ist, sodass wir dann am Ende des Tages trotzdem ein Leistungsschutzrecht haben. Es gibt aber, und das ist jetzt die zweite Seite der Medaille, kein allgemeines Leistungsschutzrecht für KI-Erzeugnisse. Das gibt es noch nicht, weil wir haben ja auch vorhin so ein bisschen über rechtspolitische Aspekte gesprochen. Also wenn sich irgendwo nochmal was verändern könnte, konjunktiv gesprochen, dann ist das dieser Aspekt. Weil dann könnte es sein, dass der europäische Gesetzgeber sagt, okay, wir brauchen ein Leistungsschutzrecht für KI-Erzeugnisse, weil da wesentliche Investitionen getätigt worden sind, da ist Arbeitskraft reingeflossen, da sind finanzielle Mittel reingeflossen, sodass es durchaus nicht ausgeschlossen ist, dass irgendwann mal ein solches Leistungsschutzrecht kommen sollte, auch wenn im Moment, muss ich auch ganz klar sagen, solche Diskussionen auf einer politischen Ebene noch nicht geführt werden. Also es ist gerade eher eine wissenschaftliche Diskussion im Bereich der Rechtswissenschaften. Wenn das aber so wäre, hätten wir ein Leistungsschutzrecht für KI-Erzeugnisse, sodass sich dann die Frage danach, ob ein Werk, also ein originär urheberrechtlich geschützter Gegenstand von der KI erzeugt wurde, gar nicht mehr relevant wäre, weil man eh das Leistungsschutzrecht hätte.
Herr Pukas, darf ich dazu eine Frage stellen? Wir hatten das im Vorgespräch schon behandelt, weil gerade zum Thema Schutz, da merke ich auch im Chat, ist gerade der Schwerpunkt ist weniger der Schutz der KI-Erzeugnisse als vielmehr der Schutz der eigenen Werke, damit die nicht als Trainingsdaten verwendet werden. Ich weiß, da kommen wir später noch drauf, nur weil der Chat gerade mit diesen Fragen explodiert. Vielleicht können wir da in diese Richtung schon hinlenken. Es wäre sonst schade, dass wir zu viel Zeit ansonsten bei anderer Stelle investieren. Ist das in Ordnung oder kürze ich damit zu sehr ab?
Also ich würde gerne, weil das ist ein Riesenthema, zu dem ich auch viel in meiner Doktorarbeit schreibe, gerne absolut. Einfach jetzt quasi das nochmal hier zu Ende machen und dann dahin kommen, weil sonst sind wir so ein bisschen zwischen den zwei Themen und dann ist es irgendwie nichts halbes, nichts Ganzes. Deswegen, wenn es allen Teilnehmenden nichts ausmacht, würde ich diese Fragen rund um Trainingsdaten kurz zurückstellen. Und dann kommen wir in aller Ruhe und Ausführlichkeit dazu.
Sehr gerne. Ich glaube, es sind schon alle froh, dass es dann noch dahin geht. Deswegen wollte ich das nur vorwegnehmen. Das ist schon mal gut. Vielen Dank.
Ja, da brauchen Sie keine Sorge haben. Das ist ja ein Riesenthema. Nicht nur für Sie, sondern auch für mich oder für uns Juristen. Deswegen haben wir da noch genug Zeit, um darauf einzugehen. Ich wollte noch kurz zum Thema Schutz noch zwei Nachträge geben, um das Schutzthema rund zu machen. Nämlich einmal, wie es jetzt mit diesem Prompting aussieht, was ja auch viele von Ihnen sicherlich schon machen. Und auch bestimmt alle schon mal gehört haben oder erste Berührungspunkte damit hatten, kann jetzt urheberrechtlicher Schutz durch das Prompting erlangt werden. Das heißt, wenn ich einen Auftrag kriege, vielleicht irgendwie ein KI-Erzeugnis zu erzeugen und mache mir viele Gedanken über die Prompts, dann stellt sich natürlich dann durchaus die Frage, ob ich jetzt auch ein Recht an dem Leistungsergebnis hat. Jan Nordemann hat vorhin schon gesagt, dass es keinen Urheberrechtsschutz für Ideen gibt. Das ist einfach eine der Rechtsgrundsätze, weil die Ideen frei bleiben müssen. Es muss jedem möglich sein, eine Idee auf seine eigene individuelle Weise zu reproduzieren. Man wird sagen müssen, das Prompting erfüllt grundsätzlich wohl diese Schutzvoraussetzung nicht, weil es eher, man kann es eher vergleichen mit Ideen, die in die KI reingegeben werden. Denke ich, das ist eine ganz gute Eselsbrücke. Nichtsdestotrotz möchte ich hier ganz klar sagen, es ist theoretisch auf jeden Fall möglich, je nachdem, wie ausführlich das Prompting betrieben wird, kann durchaus das Prompting so konkret werden, dass das Werk darin schon so angelegt ist, dass am Ende dann die Persönlichkeit hinreichend zum Ausdruck kommt in dem KI-Erzeugnis. Die Formel haben wir jetzt auch besprochen, sodass es dann am Ende Schutz bestehen kann, auch wenn es im Regelfall eher nicht der Fall ist. Als Faustregel wollten wir Ihnen mit auf den Weg geben, dass man sich einfach fragen kann, war ich jetzt überrascht von dem KI-Erzeugnis? Dann besteht eher kein Schutz. Oder hatte ich wirklich schon eine ganz konkrete Vorstellung, das sieht genauso aus, wie ich mir das vorgestellt habe, weil ich 200 Prompts eingegeben habe? Dann kommen wir zum Ergebnis, dass durchaus urheberrechtlicher Schutz dann bestehen konnte. So als Faustregel. Gibt es natürlich wieder Schwarz-Weiß-Schattierungen, aber damit kann man erstmal so ein bisschen umgehen. Das letzte Thema zum Thema des Schutzes und dann kommen wir auch zu den Trainingsdaten. Das ist ein Thema, was wir auch in der Vorbesprechung mal kurz aufgeworfen hatten, nämlich wie es aussieht, ob ich Schutz erlangen kann, wenn ich ein KI-Erzeugnis, was ja grundsätzlich schutzlos ist, das haben wir ja besprochen, abzeichne und vielleicht auch noch Details verändere. Hier sagt die Rechtsprechung, das Abzeichnen von, nicht geschützten Elementen kann grundsätzlich urheberrechtlichen Schutz begründen. Das ist die gute Nachricht, weil es ist ja keine Schöpfung. Wir zeichnen ja nicht ein Werk eines Dritten ab, sondern wir zeichnen ja einen Naturgegenstand ab. Das ist zwar digital, andere zeichnen Bäume ab, aber so von der rechtlichen Überlegung ist das erstmal auf der gleichen Wertigkeitsstufe. Trotzdem müssen aber in dem Abzeichnen die eigenkreativen Elemente, die die eigene Persönlichkeit zum Ausdruck bringen, einfließen. Und deswegen kommen wir dann zum Ergebnis, wenn wir einfach nur das KI-Erzeugnis reproduzieren, weil aus welchen Gründen auch immer, wird das den Schutz nicht begründen. Aber wenn wir dieses KI-Erzeugnis als Ausgangsbasis nehmen, unsere eigenen persönlichen Entscheidungen noch da reintreffen, ein bisschen bearbeiten, ein bisschen die Farben verändern, ein bisschen die Form verändern, weil wir einen anderen Stil gerne in dieses Erzeugnis bringen wollen, dann kann das durchaus urheberrechtlichen Schutz, also ausreichend sein für den urheberrechtlichen Schutz. Also nicht ausgeschlossen, aber auch eher unwahrscheinlich, dass hierdurch urheberrechtlicher Schutz bestehen kann. Wenn es jetzt zu diesen zwei Nachtragsthemen keine Fragen gibt, mache ich mal eine Sekunde.
Eine Frage haben wir, Entschuldigung, eine Wortmeldung haben wir von Gabriele, wenn du dich...
Ja, hi.
Sehr gerne.
Könnt ihr mich hören, Jana?
Ja.
Also, es geht mir nicht darum, dass die unsere Bilder verwenden, um die KI zu trainieren, sondern mir geht es tatsächlich um die Nutzung der KI. Und es ist ja so, dass viele von uns einen eigenen Stil entwickelt haben, der auch wiedererkennbar ist, ja, und der wichtig ist, weil wir damit unsere Werke verkaufen. Und wenn ich das jetzt eben richtig verstanden habe, dann ist dieser Stil nicht geschützt. Das heißt, rein theoretisch kann mein Kunde eine KI nehmen und sie beauftragen, im Stil von Gabriele eine Illustration oder in meinem Fall ein Graphic Recording zu erstellen. Und dann würde das Recht an dem Bild in meinem Stil bei dem Ersteller liegen, wenn er da noch ein bisschen dran rumgeschraubt hat, was ich jetzt jedem zutraue. Meine Frage ist es vorher, ich kann das sehr nachvollziehen, dass bisher ein Stil nicht geschützt war, weil man ja eine gewisse Fähigkeit erwerben musste, um überhaupt diesen Stil zu produzieren. Das fällt ja jetzt komplett weg. Also ich kann ja, wenn die KI, also meine Bilder sind alle in der KI, genug Trainingsdaten hat, ist das ja überhaupt gar kein Problem, so einen Stil zu kopieren. Das heißt, für jeden wäre es möglich, Bilder in zum Beispiel meinem oder in dem Stil von irgendjemand anderem zu erstellen. Und für mich ist das eine ganz relevante Frage, was das Urheberrecht angeht. Und nicht, wenn ich die KI benutze, sondern wenn andere die KI benutzen, um in meinem Stil zu arbeiten. Ich habe auch im Chat gesehen, dass andere das auch noch interessiert. Und mich würde jetzt eben interessieren, na, bisher musste ich was können dafür, mindestens üben. Das fällt jetzt weg. Wie verhält sich's da?
Ja, es ist eine sehr gute Frage. Vielen Dank dafür. Leider, also es ist erstmal so, dass der Stil nicht geschützt ist, hatten wir besprochen. Das wird leider auch umgedreht. Also es gilt natürlich einmal, wenn man den Stil eines berühmten Künstlers imitieren möchte. Das gilt aber natürlich auch, wenn der eigene Stil imitiert wird. Das ist vergleichbar mit diesem, mit der Ideenfreiheit, einer der Grundsätze des Urheberrechts. Da kann man auch eigentlich nicht davon ausgehen, dass hier rechtspolitisch Bewegung irgendwie ist. Das ist, glaube ich, eher also rechts tatsächlich zu akzeptieren als Eckpfeiler des Urheberrechts. Die Frage, die, denke ich, für Sie dann viel wichtiger ist, ist eigentlich die Frage, wo hat die KI meinen Stil her? Nämlich, die hat natürlich den Stil aus der Nutzung ihrer Werke, die vielleicht aus dem Internet gescrapt, also runtergeladen wurden, nehme ich mal an, sodass wir wiederum da sind, dass wir das Problem haben. Wir haben ein Tatsachenproblem und wir müssen das mit dem Recht irgendwie bewältigen. Und über den Schutz des Stils kommen wir nicht weiter. Deswegen müssen wir andere Lösungen finden, wie man mit diesem Problem umgehen kann. Und da sind wir bei dem Umgang mit den Trainingsdaten im Grunde.
Ja, also da ist auch nichts in Sicht, dass sich das verändert, weil ja, also früher war es ja, das Werkzeug war der Pinsel, den kann ich halten, deswegen kann ich noch lange nicht zeichnen. Jetzt ist das Werkzeug die KI, wenn ich da oft genug einen Prompt eingebe und das verbessere, kann ich zu Ergebnissen kommen, die, sehr viel schneller, als ich lerne, mit dem Pinsel umzugehen, so ganz grob gesprochen. Und ich weiß, dass das sehr viele, genau diese Frage, sehr viele Kollegen, die bildnerisch tätig sind, umtreibt. Und frage mich, ob es da irgendwie was Ähnliches geben kann, wie bei Musikstücken bei der GEMA oder sowas, die es ja wohl auch durchgekriegt haben, dass Stile eben nicht kopiert werden dürfen bei Musik durch KI. Gibt es da irgendwas in der Rechtsprechung, was unseren Bereich angeht? Gibt es da irgendeine Veränderung, die angedacht ist, dass man das angleicht, Musik und Bilder?
Also da ist nichts abzusehen. Auch für Musik gilt, also ich kann das sehr gut nachvollziehen, auch die, das Unwohlsein, was mit dem Thema einhergeht. Bei Musik gilt das aber grundsätzlich auch. Also auch Musikstile sind grundsätzlich urheberrechtlich schutzlos. Ich muss immer grundsätzlich sagen, weil es kann natürlich so sein, dass ein Stil sich im Einzelfall so konkretisiert hat, dass im Einzelfall doch urheberrechtlicher Schutz vielleicht in bestimmten Fallkonstellationen bejaht wird von irgendeinem Gericht, aber das ist nicht in keiner Weise dann verallgemeinerungsfähig. Grundsätzlich sind auch Musikstile nicht urheberrechtlich geschützt. Was dann die GEMA macht, ist noch eine andere Frage. Das hat sicherlich auch mit Marktmacht zu tun, mit Lizenzbedingungen, die auch die GEMA vielleicht stellen, verhandeln kann, wo andere nicht in der Lage sind, weil die Marktmacht nicht ganz so groß ist. Aber grundsätzlich sind die Rechtslagen gleich. Und da ist eigentlich auch keine Änderung zu erwarten. Deswegen ist, ja, im Grunde muss man das Thema dadurch angehen, dass man, wie gesagt, sich anguckt, wo die KI den eigenen Stil her hat, blöd gesagt.
Im Chat schreibt eben jemand, Musikstile sind nicht geschützt, aber die Musikstücke, die komponiert wurden, ließe sich das auf die Bilder anwenden?
Ja, genau. Also wenn Sie ein konkretes Bild, also wenn Sie eine konkrete Illustration anfertigen, wir reden jetzt mal nicht über KI, sondern ganz klassisch, ja, Illustration anfertigen in Ihrem Stil, dann hat die Illustration auf jeden Fall urheberrechtlichen Schutz. Aber der urheberrechtliche Schutz bezieht sich, das gilt für Musik, das gilt auch für Illustrationen, auch für Romane oder Ähnliches, bezieht sich dann nicht auf das gesamte Erzeugnis, sondern wenn das jetzt ein Verletzungsfall wäre, wo man sich die Gedanken darüber machen würde, dann würde das Gericht sich das Erzeugnis angucken und sagen, okay, das ist zwar urheberrechtlich geschützt, aber das, was kopiert worden sein muss, muss auch Teil des urheberrechtlichen Schutzes sein. Das muss am urheberrechtlichen Schutz teilnehmen. Und da würde auch das Gericht dann sagen, auch wenn das konkrete Erzeugnis ohne weiteres urheberrechtlich geschützt ist, ist der Stil, dem dieses Erzeugnis zugrunde liegt, die Art und Weise, wie es gemalt ist, die Art und Weise, wie die Pinselführung verwendet wurde und wie vielleicht Texturen in der Farbe sind oder Ähnliches, das ist wiederum trotzdem nicht urheberrechtlich geschützt, sodass das trotzdem übernommen werden kann.
Ja, das heißt aber, wenn jemand jetzt, wie in der Musik darf ich ja nur gewisse Länge von Teilen samplen, wenn jemand jetzt aus meinem Bild drei Figuren übernimmt, dann darf er das noch 7 davon nicht mehr übernehmen. Gibt es sowas?
Nee, das gibt's nicht. Das ist wieder so ein bisschen anderer Themenbereich, der jetzt durch das Urheberrechtsdienstanbietergesetz, also dieses Artikel 17 Plattformhaftung, jetzt da reingekommen ist. Der ja im Grunde auch, also ja, das sind auch nur Vermutungsregeln, das heißt auch nicht unbedingt, also selbst, ich darf zwar, da steht zwar drin, ich darf nur so und so viele Sekunden eines Werkes übernehmen, aber das Gesetz setzt ja trotzdem voraus, dass das ein Werk ist. Also theoretisch könnte es ja auch sein, dass man mehr übernehmen darf, wenn es nicht urheberrechtlich geschützt ist. Also jetzt nur mal so rein als Gedankenspiel. Also das quasi zu dem Thema des urheberrechtlichen Schutzes trifft diese Sekundenregel keine Aussage, das ist quasi der Vorgedanke.
Ja, Entschuldige, Gabriele, wenn ich reingerätsche, wir haben noch drei Wortmeldungen.
Genau, ich wollte gerade sagen, dann sind wir zurück bei den Trainingsdaten und wie viel davon entnommen wird. Deswegen vielen Dank für die Antwort.
Prima, weil wir haben noch den Carsten, Judy und Nils, bevor wir in der Präsentation weitermachen, wenn das für alle in Ordnung ist. Herr Pukas, ist das in Ordnung? Noch drei Wortmeldungen, drei Fragen?
Sehr gerne, von mir aus.
Prima, vielen Dank. Dann Carsten.
Moin, ich habe eine Frage, und zwar, wenn ich jetzt den Auftrag kriege, eine Bildmarke oder ein Logo zu gestalten und ich setze die KI ein und das, was dabei rauskommt, gefällt mir schon so gut, dann, und ich würde das verkaufen wollen sozusagen, kann das nicht geschützt werden?
Als Bildmarke meinen Sie oder als
Marke? Ja, genau. Also wirklich 1:1 übernehmen. Klar, ich würde es wahrscheinlich noch irgendwie vektorisieren oder was weiß ich, aber das wird ja die Zukunft zeigen, ob das auch noch kommt, aber
Der markenrechtliche Schutz, der hat keine Werkqualität als Voraussetzung. Also das könnten Sie ohne weiteres als Marke eintragen lassen, ja. Wenn es das nicht vorher schon gibt. Also dann gibt es ja auch im Markenrecht wieder Regeln, dass es quasi Marken im Grunde nur einmal geben darf oder so ähnlich. Aber das ist jetzt nicht unschädlich. Also dadurch, dass es kein Werk ist, heißt das nicht, dass man das nicht als Marke eintragen kann, ja.
Ah, okay. Danke.
Gerne.
Juli, bitte. Oder iPad von Juli.
Ja, könnt ihr mich hören?
Ja.
Okay. Wenn halt ein Kunde kommt und macht selber halt ein Bild in der KI und schickt das zu mir und sagt, ja, mach mal bitte realistisch praktisch das da, was wir gerade halt Ihnen geschickt haben. Also ich habe halt schon Informationen, dass halt manche Verlage auch so schon arbeiten. Dazu gäbe ja zwei Fragen. Also ich schätze, dass das Bild, was die dann durch die KI erstellt haben, ist dann halt von Nutzrechten dann befreit. Also ich könnte sozusagen 1:1 dieses Bild nachmalen. Und die zweite Frage wäre, wenn ich das aber mache, wäre dann mein Bild, was ich erstellt habe, 1:1 als Nutzung dieser Vorlage auch geschützt? Eigentlich schon, ne?
Also das Bild ist nicht geschützt, da haben Sie recht. Also grundsätzlich, muss immer grundsätzlich sagen, weil es immer Sachverhaltskonstellationen gibt, wo man das anders sehen kann, aber wir gehen mal davon aus, das KI-Erzeugnis ist nicht geschützt. Wenn Sie das einfach nur reproduzieren sollen, dann ist auch Ihre Reproduktion nicht geschützt. Wenn Sie aber das in einer Art und Weise dann abmalen, dass Sie Ihre eigenen kreativen Züge noch da reinbringen, Ihren Stil, den Sie ja auch entwickelt haben, dann kann das, was bei Ihnen rauskommt, schon urheberrechtlichen Schutz erlangen, ja.
Ja, aber wenn mein Stil realistischer Stil ist und der hat mir eine Fotovorlage sozusagen, der durch die KI erstellt wurde, das ist ja schon knifflig, oder? Weil mein Stil realistisch, das ist 1:1 mehr oder weniger, was das dann zum Schluss herauskommt.
Ja, also der Realismus beschäftigt das Urheberrecht auch schon seit mehreren Jahrzehnten, weil das ja ein Problem ist. Ja, beim Expressionismus ist es immer offensichtlich zu sagen, was ist der Stil des Künstlers oder der Künstlerin. Beim Realismus hat man das Problem ja so ein bisschen, dass der Realismus ja so nah wie möglich an der Realität sein möchte. Gibt es für eine Entscheidung des Landgerichts Berlin von so ungefähr vor 20 Jahren, ging es darum, um das Abmalen einer Bachforelle und ob diese Zeichnung oder das, ich glaube, das war auch in Farbe, also ob das Produkt urheberrechtlichen Schutz dann erlangen kann. Das hat das Landgericht Berlin bejaht, weil das da gesagt hat, es muss die Persönlichkeitszüge des Urhebers aufweisen. Das ist die Grundformel, da kommt man nicht drum herum. Mhm. In dem konkreten Fall war es aber so, dass der Künstler die Bachforelle in Bewegung versetzt hat, also so, dass sie so einen leichten Schlang, quasi, dass man so ein bisschen sieht, dass sich der Fisch gerade bewegt, ja. Und dann wurde noch gesagt, okay, der hat die 3D-Form der Forelle in ein 2D-Format übersetzt. Also da gibt es dann schon noch Spielräume, um den urheberrechtlichen Schutz zu erlangen.
Ja. Okay, vielen Dank.
Gerne.
Nils, dann nur noch und dann machen wir wieder weiter.
Ja, danke. Ich habe auch gar keine Frage. Ich wollte nur noch mal ganz kurz eine Bemerkung loswerden zu dem Thema, der Kunde macht dann was in meinem Stil. Wenn der Kunde irgendwas machen will, dann muss er ganz genau wissen, was er machen will. Und wenn ich mir viele Briefings angucke von Kunden, die ich habe, habe ich da gar keine Angst, dass da was Vernünftiges bei rauskommt. Weil diese Übersetzung von dem, was der Kunde will, zu sagen, also ich weiß, was der Kunde will, das weiß der Kunde oft nicht. Und da würde ich mir nicht viel, hätte ich nicht viel Angst sozusagen, dass der Lektor oder die Lektorin sich da hinsetzt und das wird wahrscheinlich 5 Tage dauern, bis der da irgendwie oder diejenige da was Vernünftiges bei rauskommt, bekommt, wenn die da anfangen zu prompten. Also diese Bildkompetenz, die kriegen die ja auch nicht einfach durch die KI. Die müssen natürlich schon genau wissen, was sie haben wollen. Und das wage ich doch stark zu bezweifeln. Also von daher, also von dieser Seite würde ich da ein bisschen die Angst nehmen und sagen, na gut, okay, wenn der Kunde es nicht weiß, wenn der, so wie die Kollegin das gerade gesagt hat, der Kunde hat was aus der KI rausgeholt und jetzt soll ich das bearbeiten. Das ist natürlich ein Weg, der mit Sicherheit kommen wird. Aber das würde ich dann als Teil des Briefings sehen. Das ist dann einfach nicht Fotos aus dem Internet geholt, sondern Sachen aus der KI geholt. Und da würde ich ein bisschen weniger Angst haben, sage ich mal.
Danke, Nils. Dann fahren wir mal fort, richtig?
Gerne. Wenn es sonst noch Fragen gibt, immer gerne. Also es ist ein super spannender Austausch, auch für mich und für uns. Also keinesfalls scheu. Ansonsten geht es jetzt weiter mit dem Thema, was Ihnen allen ja auch wirklich ein großes Anliegen ist, berechtigterweise, nämlich dem Thema mit den Trainingsdaten. Darf eine ein KI-Entwickler oder dürfen Trainingsdatensammler, das müssen ja auch nicht unbedingt selber KI-Entwickler sein, dürfen Trainingsdatensammler jetzt mein Leistungserzeugnis, mein Werk zum Training ihrer KI verwenden? Insbesondere ist das ja der Fall, wenn Werke aus dem Internet einfach heruntergeladen werden mit Hilfe von Web-Scraping-Technologien. Das heißt, das sind so automatisierte Crawler, die durch das Internet stöbern und ja, Millionen oder wahrscheinlich sogar Milliarden von Inhalten einfach automatisiert herunterladen. Die Chance, da dabei zu sein, ist also gar nicht mal so klein, glaube ich. Das ist ein Thema, was kein Orchideenthema ist, sondern auch eine riesige praktische Relevanz jetzt schon hat. Ich möchte nur auf ein Gerichtsverfahren hinweisen oder zwei Gerichtsverfahren eigentlich, die Getty Images, das ist ein Stockbild-Market-Anbieter, gegen Stable Diffusion, also ein Entwickler von bildgenerierender KI, anstrengend, weil sie nämlich auch sagen, da wurden die Inhalte, die aus meiner, also aus Gettys Stockbild-Datenbank eigentlich sind, zum Training dieser bildgenerierenden KI verwendet. Ganz lustig, das hat man erkannt, weil die KI nämlich auch die Wasserzeichen gelernt hat, die dann in den KI-Erzeugnissen, quasi, also die Getty-Wasserzeichen in den KI-Erzeugnissen dann sich wiedergefunden haben. Genau, so, das ist also die große Frage, die im Raum steht. Was natürlich möglich ist, ich sage das einfach mal der Vollständigkeit halber, ist, dass irgendwie Lizenzen, es können ja auch Creative Commons-Sachen vielleicht sein, je nachdem, wie eng oder weit die sind, oder irgendwelche anderen Lizenzen, wenn man sein Werk irgendwo hochgeladen hat, meinetwegen auf Getty oder auch Shutterstock, dann hat man ja auch Nutzungsbedingungen akzeptiert. Es kann durchaus sein, dass man da Rechte überträgt, dass die Werke auch zum KI-Training genutzt werden. Getty beispielsweise möchte nämlich auch gar nicht das Training von KI mit der eigenen Bilddatenbank verhindern. Sie sagen nämlich, wir würden gerne selber mit unserer Bilddatenbank KI trainieren. Also das ist eigentlich das Interesse, was hinter diesem Gerichtsprozess steht. Sodass ja immer die erste Frage ist, habe ich vielleicht Rechte übertragen, an einen Webseitenbetreiber, Portalbetreiber das zu tun. Die Frage, die als nächstes kommt, und das betrifft natürlich auch dann Fälle, wenn die eigenen Inhalte auf vielleicht kleineren Webseiten hochgeladen wurden oder auf eigenen Webseiten, wo man auch weiß, ich habe keine Rechte an irgendjemanden übertragen, ist die Frage, ob das urheberrechtlich trotzdem erlaubt ist. Es gibt ja urheberrechtliche Schrankenbestimmungen, das wissen Sie ja. Ich habe vorhin gehört, Sie haben auch über die Pastiv-Schranke geredet. Dann sind Sie ja mit dem Prinzip vertraut, was Schrankenbestimmungen machen, dass Sie quasi die Werke dann erlaubnisfrei oder qua gesetzliche Erlaubnis genutzt werden dürfen von Dritten. Und die Schrankenbestimmung, die hier zur Anwendung kommen kann, ist die sogenannte Schranke für Text- und Data Mining, die es seit dem Juni 2021 im deutschen Urheberrecht gibt. Die kommt auch aus der DSM-Richtlinie, also wo auch die Plattformhaftung herkommt mit Artikel 17 und erlaubt grundsätzlich, muss man sagen, wohl auch das Sammeln von KI-Trainingsdaten. Es ist nicht hundertprozentig klar, also man muss ein bisschen Sprünge machen, um da auf einer rechtstheoretischen Ebene hinzukommen, aber die großen Meinungsführer sagen das auch so und ich würde selber sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass es davon erfasst ist, liegt bei 95%. Große Fußnote, weil es gibt dazu noch keine Rechtsprechung. Der EuGH, der das auslegen muss, der Europäische Gerichtshof, war immer auch mal für Überraschung gut und hat auch mal Sachen anders gesehen. Aber das heißt, solange es noch kein EuGH-Urteil gibt, könnte sich es natürlich theoretisch noch drehen. Halte ich aber eher für unwahrscheinlich. Also man wird davon ausgehen müssen, dass diese Text- und Data-Mining-Schranke das Abspeichern der eigenen Werke zum KI-Training grundsätzlich erlaubt. Eine Frage dazu.
Herr Puckers, darf ich da kurz dazwischen mit einer Frage? Und zwar, ist den Vorbehalt, den Sie gerade formuliert haben, diese leichte Unsicherheit, ob das erlaubt ist oder nicht, ist es aufgrund der Technologie, ist es darin begründet, weil nicht ganz klar ist, ob diese Werke tatsächlich gespeichert, vervielfältigt werden oder nicht. Es ist ja nicht so ganz transparent in den Trainingsdatensets. Die Anbieter behaupten das nicht, aber dann gibt es irgendwie offensichtlich irgendwelche Technologien, die es schaffen, Bilder wieder zu reproduzieren, 1:1. Oder gibt es da noch andere Gründe, warum da noch eine Restunsicherheit besteht, ob das erlaubt ist oder nicht?
Also die Bilder werden bis auf ganz wenige Ausnahmen aber wenn man ja immer, ja, wir reden ja immer jetzt ein bisschen pauschal, die Bilder werden eigentlich immer vervielfältigt, weil, und auch die Texte und was auch immer, weil die Inhalte können nicht einfach runtergeladen und dann oder einfach irgendwie zum KI-Training benutzt werden, die müssen vorbereitet werden, da finden Normalisierungsprozesse statt, weil die KI versteht ja auch nicht alles, da wird irgendwie sonstig vorverarbeitet, die müssen ja auch teilweise annotiert werden, also Lernen kann ja auch auf überwachtes Verfahren und durch ein überwachtes Verfahren funktionieren, da muss immer ein Datenpaar bestehen zwischen einem Inhalt, der vorne reingegeben wird und einem Inhalt, der hinten rauskommt. Und wenn man nur die Daten sammelt, die vorne reingegeben werden, muss man für jedes Datum quasi selber erstmal hinschreiben, was hinten rauskommen soll. Erst dann hat man ein funktionierendes Datenset, mit dem man auch trainieren kann. Also da gibt es ganz viele Vorverarbeitungsschritte, die notwendig sind, sodass die Daten immer vervielfältigt werden müssen. 99%. Was Sie meinen, sind so Trainingsdaten-Set-Anbieter, die auch gerade so, das sehe ich auch öfters, so Linklisten zur Verfügung stellen, die jetzt gar nicht das ganze Datenset auf ihrer Webseite haben, weil es ja auch unglaublich datenintensiv ist und weil die Rechtslage vielleicht dann auch ein bisschen unklar ist aufgrund von anderen Punkten, die halt nur eine Linkliste zur Verfügung stellen. Das ist erstmal urheberrechtlich unproblematisch. Und dann, also jedem Trainingsdatensammler selber das ablassen, dann diese Sachen, die da verlinkt werden, runterzuladen. Das sieht man oft, ja. Aber trotzdem Vervielfältigung immer eigentlich dabei.
Können wir gleich Tobias' Frage noch dranhängen? Genau.
Genau, also ich hätte die Frage, ob jetzt, also die Rechtslage ist so, dass jetzt aktuell jeder, jede Daten sich aus dem Netz nehmen kann, egal welche Form von Daten. Das darf einfach jeder sammeln. Und dann wäre die anschließende Frage, was wäre, wenn dieses Gesetz gekippt würde? Würde das heißen, dass nachträglich die Modelle, die trainiert wurden mit der KI, auch illegal werden würden oder dürften die weiter bestehen?
Also die Konsequenz dieser Schrankenbestimmung ist, dass jeder davon profitieren kann. Ja, also alle Werke, die runtergeladen werden, wenn das anwendbar ist, die fallen darunter. Es gibt eine Möglichkeit, Nutzungsvorbehalte zu erklären. Da komme ich gleich noch zu. Deswegen mache ich einfach mal ganz kurz, sage ich jetzt nur mal so, wenn man Nutzungsvorbehalte erklärt hat, dann sieht das anders aus. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann gilt das erstmal recht pauschal für alle Angebote. Zu der zweiten Frage, wenn irgendwie Rechtsverletzungen in dem Trainingsdatenset sind, es wird dann auch die KI selber infiziert von dieser Rechtsverletzung. Da muss man sagen, nein, weil der urheberrechtlich relevante Verwertungsvorgang die erste Vervielfältigung ist. Und das trägt sich nicht auf die KI fort, weil das Trainingsdatum nicht in der KI als Bild hinterlegt ist. Also die KI leitet daraus Formeln, also leitet daraus Algorithmen ab, Einstellung ihrer Parameter, dass irgendeine Zahl 8 ist und nicht 3, aber das Werk selber ist nicht in dem System. Und das ist dafür entscheidend.
Danke.
Gerne. Dann denke ich, jetzt habe ich ein bisschen wahrscheinlich Unruhe verbreitet, deswegen möchte ich die auch gerne wieder einfangen mit dem Nutzungsvorbehalt, der erklärbar ist, weil die Schrankenbestimmung doch nicht das Urheberrecht jetzt hier komplett einschränkt, denn sie ja, eröffnet den Rechtsinhabern, dass sie einen Nutzungsvorbehalt erklären können, der die Freistellungswirkung der Regelung beendet. Das heißt, wer Nutzungsvorbehalt erklärt hat, da darf dann das Werk nicht heruntergeladen werden oder nicht anderweitig gesammelt, aber ich sage mal heruntergeladen, weil wir in 99% der Fälle über Web-Scraping-Crawler-Sachverhalte reden, ja. Wie dieser Nutzungsvorbehalt, das gilt auch so im Gesetz, also die Rechtslage ist an dieser Stelle sehr klar. Das gilt leider nicht für die praktische Seite, weil wie dieser Nutzungsvorbehalt umgesetzt werden soll, ist auch eine große Frage, die uns noch umtreibt. Man kann das in den Nutzungsbedingungen der Webseite vielleicht verpacken. Man kann das auch in den im Impressum noch hinterlegen, auf seiner eigenen Webseite. Es gibt auch einen sogenannten Robots Exclusion Standard. Also das ist diese robots.txt-Datei, die auf jeder Webseite eigentlich existiert. Das können Sie mal austesten. Da können Sie eigentlich auf jede Webseite gehen und machen hinter das .de noch ein / und dann robots.txt. Ist man eine Textdatei, die im Grunde dazu da ist, Webcrawlern Informationen darüber zu geben, ob sie hier crawlen dürfen oder nicht. Also genau das, was wir hier eigentlich brauchen. Gibt es auch Google-Crawler, die dafür sorgen, dass die eigene Webseite auch in den Google-Suchergebnissen auftaucht, was ja eigentlich auch von vielen gewünscht ist. Aber das wäre noch so ein Mittel. Nutzungsbedingungen, Impressum, Robots Exclusion Standard, also robots.txt-Datei, wie man diesen Nutzungsvorbehalt erklären könnte. Wenn man das gemacht hat, oder direkt eine Frage dazu, gerne auch. Zwei Fragen bitte, drei Fragen sogar.
Vielleicht grätsche ich als erstes direkt nochmal rein.
Gerne, Tobi, Entschuldigung, ich habe meinen Mikrofonschalter nicht gefunden.
In meinem konkreten Fall gab es das wirklich. Also Lion sammelt ja die Daten und auf der Seite von meiner Agentin, also illustrationx.com, gibt es in den AGBs schon bevor das Crawling stattfand, ein Ausschließen von Webcrawling. Aber Lion hat Bilder von der Seite drin. Die haben dann gesagt, die müssen da keine Rücksicht drauf nehmen. Und es ist auch so, dass so wie Lion arbeitet, die gucken sich das nicht gesondert an. Die gucken nicht in die robots.txt rein. Wäre das schon illegal?
Also ich möchte mich jetzt ungern zu Lion selber, also ich kenne auch den Dienst, aber so jetzt in konkreto äußern. Was ich aber weiß, ist, dass die auch Lion so ein bisschen besonders nochmal ist, weil wir sagen, dass sie zu nicht gewerblichen Zwecken, glaube ich, arbeiten. Da gibt es noch eine zweite Frankenbestimmung, 60D, wer das mal nachgucken möchte, die gilt für Wissenschaft und Forschung. Die ist weiter, da gibt es keine Möglichkeit, den Nutzungsvorbehalt zu erklären. Deswegen, also es betrifft jetzt nicht die großen kommerziellen Anbieter von KI-Entwicklung oder Trainingsdaten, aber ich weiß, dass es in dem Kontext von Lion auch eine Rolle spielt. Die zweite Frage oder der zweite Aspekt ist, dass immer entscheidend ist, dass dieser Nutzungsvorbehalt dort erklärt ist, wo die konkrete Datei, die heruntergeladen werden soll oder die heruntergeladen wird, verortet ist. Das heißt, wir reden nicht über eine werkbezogene Ausschlussmöglichkeit, dass ich irgendwo den Nutzungsvorbehalt erkläre. Und das bedeutet, dass mein Werk, was auch auf 5 anderen Webseiten noch zugänglich ist, nicht heruntergeladen werden darf, sondern dieser Nutzungsvorbehalt bewirkt nur, dass genau auf der Webseite, wo ich den Nutzungsvorbehalt erklärt habe, kein Crawling stattfinden kann. Das heißt, also erstens das, man muss aufpassen, wo sind meine Werke zugänglich, vielleicht auch auf Drittseiten wie irgendwelchen Plattformen, dann ist man natürlich bei den Plattformen, die dann das erklären müssen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, und das spielt auch eine Rolle in diesem Lion-Fall, die Inhalte müssen rechtmäßig zugänglich sein, sagt das Gesetz. Das meint aber nicht eine Rechtmäßigkeit im echten Rechtmäßigkeitssinne. Das heißt, wir prüfen urheberrechtlich das einmal von vorne bis hinten durch und dann gucken wir, gab es dann eine Lizenz oder gab es dann eine Erlaubnis. Sondern das Gesetz meint nur, es dürfen keine Zugangshürden überwunden worden sein. Das hat zur Folge, dass, fiktives Beispiel, irgendjemand lädt ihr Werk rechtswidrig herunter als Trainingsdatum, benutzt es als Trainingsdatum, das ist eine Urheberrechtsverletzung, lädt das dann selber hoch in einem Trainingsdatensatz, sagt, ich habe einen Trainingsdatensatz vorbereitet, den stelle ich der Allgemeinheit zur Verfügung, Open Source, Open Data, hier ist er, hat selber keinen Nutzungsvorbehalt erklärt und jemand anderes, auch gutgläubig, also heißt, der weiß es nicht, dass da rechtsverletzende Produkte drin sind, der geht zu diesem Trainingsdatenset-Anbieter und sagt, du hast einen guten Trainingsdatensatz, den möchte ich mir gerne runterladen. Dann sagen die, super, gerne, das freut uns, bitteschön. Der lädt es dann runter. Der begeht keine Urheberrechtsverletzung, weil aus seiner Perspektive das Werk in diesem Trainingsdatensatz frei und rechtmäßig im Sinne des Paragraphen zugänglich war. Ja, das heißt, wenn man wirklich das verhindern möchte, dass die eigenen Werke Teil eines Trainingsdatensets werden, dann muss man immer an die Quelle ran. An die Quelle der ersten rechtswidrigen Vervielfältigung und des ersten rechtswidrigen Zugänglichmachens. Wenn dann ein Trainingsdatensammler zum Beispiel sagt, wir nehmen das zur Kenntnis, dass du Nutzungsvorbehalt erklärt hast, aber wir haben unseren Trainingsdatensatz von der Webseite so und so und da war er frei zugänglich, dann hat der Trainingsdatensammler recht, weil das war ein rechtmäßiger Zugang. Sehen Sie, was ich meine? Also
ja, aber in dem Fall war es wirklich so, dass das auf der Seite, von der es gesammelt wurde, in den AGBs stand und Lion zumindest keine Vorbehalte zu der Zeit hatte. Die haben es nachträglich geändert, dass es nicht für kommerzielle Zwecke genutzt werden darf, der Datensatz. Aber zumindest wird ja Stable Diffusion und Midjourney, die früheren Versionen, mindestens damit trainiert.
Ja, genau. Ja, also Kommerzialität ist, wie gesagt, ein Thema. Ansonsten ist es aber so, und das gilt für alle Nutzungsvorbehalte, das sind Sollregeln, also das beseitigt zwar die Rechtmäßigkeit und das gilt auch für diese robots.txt-Datei, das hält aber die Trainingsdatensammler, die Webcrawler nicht davon ab, tatsächlich die Daten runterzuladen. Also das ist eine Art Stoppschild und wie im Straßenverkehr kann man einfach das Stoppschild überfahren. Das ist zwar rechtswidrig, Straßenverkehr und auch beim Trainingsdatensammeln, aber da hindert einen faktisch nichts dran. Es ist kein Zaun oder sowas.
Ja, danke.
Matthias, bitte.
Ich schließe mich einfach direkt mal an. Also Tobias hat eigentlich schon das Fass aufgemacht, in das ich jetzt noch mit reinspringe. Und zwar, da haben sich jetzt ganz viele Sachen angesammelt, wo ich so kleine Fragezeichen zu habe. Und zwar, meine Kernfrage ist eigentlich, hat die Entwicklung der Technik Ihrer Meinung nach das Gesetz so weit überholt, dass die Durchführbarkeit oder dass aktuell die realistische Umsetzbarkeit gar nicht mehr im Sinne des ursprünglichen Gesetzes ist? Wenn ich sage, über eine robots.txt kann ich Crawling verbieten, das muss ja, so wie ich das Gesetz eigentlich verstehe, spezifisch möglich sein, dass ich bestimmte Nutzungsarten verbieten kann. Das heißt, ich müsste eigentlich sagen, Leon, ihr dürft bei mir nicht crawlen, aber ich möchte weiter in der Google-Bilddatenbank auftauchen, weil ich möchte ja nicht digitalen Selbstmord begehen, indem ich nirgendwo mehr auftauche. Jetzt muss ich mich einmal zusammenfassen. Genau, und was das Crawling angeht, ich halte es eigentlich nicht für im Sinne des Gesetzes, dass ich jedem einzelnen meiner Bilder wieder hinterherrennen muss, weil so funktioniert das Internet einfach nicht mehr oder genau gerade so funktioniert es. Wir kennen alle den Barbara Streisand-Effekt. Wenn sich einmal eine Sache anfängt zu verteilen, ist es für mich unmöglich, jedem einzelnen Bild, das sich von mir vervielfältigt, hinterherzulaufen. Das heißt, es müsste eigentlich im Sinne des Gesetzes sein, zentral für ein Werk und nicht für eine digitale Kopie einen Widerspruch auszusprechen.
Wenn ich das Letzte direkt mal als erstes beantworten darf, aus Sicht der Urheber.
Ach so, ganz kurz, das war noch eine wichtige Sache. Und müsste es nicht nur dann rechtskonform sein, wenn derjenige, der die Trainingsdaten gesammelt hat, auch nachvollziehbar beweisen kann, ob zu dem Zeitpunkt oder dass zu dem Zeitpunkt, wo gecrawlt wurde, kein maschinenlesbarer Widerspruch vorgelegen hat. Also es muss ja irgendwie nachvollziehbar sein.
Also dann mache ich das zuerst. Es ist so, dass immer in einem Gerichtsprozess, Verletzungsprozess, derjenige die Tatsachen darlegen und beweisen muss, die für ihn günstig sind. Das heißt, der Werknutzer, also der Trainingsdatensammler, muss beweisen, dass die Voraussetzungen der Rankenbestimmung Anwendung finden konnten. Das ist völlig richtig. Das heißt, der Trainingsdatensammler muss im Grunde auch beweisen, dass kein Nutzungsvorbehalt vorlag. Es ist dann aber so, dass er nicht beweist, also es ist sehr schwer beweisbar, weil wie soll man etwas Negatives beweisen? Ich kann ja auch nicht beweisen, dass ich gestern nicht im Kino war. Also oder dass ich, gut, das kann ich vielleicht noch beweisen, vielleicht zum Beispiel, aber ich kann nicht beweisen, dass ich gestern nicht auf der Straße mit jemandem gesprochen habe. Ich könnte vielleicht beweisen, dass ich mit jemandem gesprochen habe. Dann habe ich vielleicht eine Handynummer bekommen oder Ähnliches. Wissen Sie, was ich meine? Aber der Beweis einer negativen Tatsache ist immer schwer bis unmöglich. Deswegen, dass die Rechtsprechung hier normalerweise sogenannte Beweislast, also an der Beweislast etwas ändert. Denkbar ist beispielsweise, dass man erstmal glaubhaft darlegen muss, ich habe aber Nutzungsvorbehalt erklärt gehabt. Das muss man dann nicht beweisen. Das sind nicht die gleichen Anforderungen, aber man muss zumindest glaubhaft machen dem Gericht. Ich habe da aber was gehabt. Da habe ich hier, kann ich hier meine Webseite, Screenshots, da habe ich Nutzungsvorbehalt. Ich habe hier noch eine E-Mail. Das zeigt, dass es auch schon damals eigentlich implementiert gewesen ist. Und wenn man diese Voraussetzungen erbracht hat, dieser Darlegungslast, dann muss der Gegenüber beweisen, dass kein Nutzungsvorbehalt erklärt wurde. Wissen Sie, was ich meine? Aber ich glaube, weil der Beweis einer negativen Tatsache so schwierig ist, es gibt noch keine Gerichtsprozesse dazu. Das ist auch deswegen jetzt ein bisschen einfach unter Vorbehalt gesprochen. Aber ich gehe davon aus, dass die volle Beweislast hier nicht bei den Trainingsdatensammlern liegen wird.
Wenn ich da noch mal kurz was anschließen darf, ich mache es ganz kurz, dass verkehrt ja im Prinzip gängige Praktiken, wie mit Werken umgegangen wird. Kann das dann tatsächlich noch im Sinne des Gesetzes sein? Oder also das bringt mich zu meiner generellen Frage zurück. Haben wir hier nicht ganz dringend Nachbesserungsbedarf in der Rechtslage?
Also das hängt ja auch ein bisschen mit ihrer dritten Frage zusammen. Ist es im Sinne des Urheberrechtsgesetzes aus einer Mikroperspektive? Ist das im Sinne dieser Norm, dieses Paragraphen? Ja, tatsächlich, weil es dem Gesetzgeber darum ging, bei diesem Paragraphen den breitflächigen Zugang zu urheberrechtlich geschützten Inhalten zu ermöglichen. Das war gerade das Ziel des Gesetzgebers. Ich möchte jetzt keinen Kommentar dazu abgeben, ob das gut ist oder nicht, aber das war auf jeden Fall das, was mit diesem Paragraphen bezweckt wurde. Ist das jetzt aus einer Makroperspektive, ist das im Sinne des Urheberrechts? Das ist natürlich eine riesige Frage, über die man jetzt im Stegreif 3 Vorträge halten könnte und 6 Seminare. Ich kann auf jeden Fall Ihren Gedanken nachvollziehen. Es ist auf jeden Fall auch ein Fakt, dass sich das Urheberrecht stark verändert. Also von einem, also es ist natürlich immer noch ein Ausschließlichkeitsrecht, aber von einem aus vollwertigen Ausschließlichkeitsrecht, wo andere an mich rantreten müssen und fragen müssen, ob sie es benutzen dürfen, an vielen Stellen dreht sich das um, dass ich erstmal Nutzer habe, die erstmal nutzen dürfen. Und dann muss ich einen aus dem Widerspruch, Nutzungsvorbehalt oder Ähnliches erklären, um mein Recht, ich nenne es mal, zurückzuholen. Möchte ich jetzt eigentlich auch keinen Kommentar dazu abgeben, ob das jetzt gut ist oder nicht, weil ich das jetzt auch nicht weiß. Aber es ist auf jeden Fall so, es gibt 5, 6, 7 Stellen im Urheberrechtsgesetz, wo das beobachtet werden kann. Es ist auf jeden Fall eine Entwicklung an mehreren Stellen, dass der europäische Gesetzgeber insbesondere hier das sehr verändert. Also das Urheberrecht ist in einer großen Veränderung. Das, da haben Sie auf jeden Fall völlig recht mit Ihrer Beobachtung. Zu der Robots- und TXT-Datei, das ist technisch auch so möglich, dass man gewisse Crawler ausschließen kann. Man kann nicht einen gewissen Crawling-Zweck ausschließen. Also man kann nicht sagen, wenn du es nur 3-mal verschickst, dann ist es okay, aber beim 4. Mal verschicken nicht. Das wird schwierig umsetzbar, aber dieser technische Standard funktioniert so, dass Webcrawler angesprochen werden können. Die haben ja auch einen Namen. Und dass man sagen kann, ich möchte diesen und diesen und diesen Crawler verbieten, dass er meine Daten ausliest. Ich möchte aber allen anderen das erlauben. Man kann das auch andersrum machen. Man kann sagen, ich möchte es grundsätzlich allen verbieten, meine Webseite auszulesen. Ich möchte es aber, Ausnahme, allen Google-Crawlern, Sie haben ja die Google-Suche angesprochen, die natürlich extrem wichtig ist für uns alle. Ich möchte aber allen Google-Crawlern erlauben, meine Webseite auszulesen. Also da sind Differenzierungen auf jeden Fall auch möglich.
Dankeschön. Dann Thilo, bitte.
Herr Gavron, darf ich nur einmal ganz kurz dazwischen gehen? Wir sind ein bisschen mit der Zeit knapp werden. Wir haben noch ein paar weitere Themen und wir wollten ja relativ pünktlich um 7 Schluss machen. Ich würde nur noch einmal darauf kurz aufmerksam machen, aber wir können gerne jetzt noch die Fragen nehmen, nur dass wir vielleicht jetzt doch die anderen Fragen auch noch mitnehmen, denn ich habe gesehen, im Chat wird auch noch nach den Themen, die wir noch vor uns haben, gefragt durchaus.
Gut, dass ich sagen. Dankeschön. Thilo, eben mit der Bitte.
Ich versuch's. Ich hätte eine Frage zu der Verankerung und der Formulierung dieses Nutzungsvorbehalts. Wo muss er denn genau rein? Also reicht es im Impressum der eigenen Website oder muss es auch noch irgendwie in den auf der Website befindlichen Daten, Bilddaten irgendwie tief verankert werden, technisch auf irgendeine Art und Weise, die ich noch nicht weiß? Und Sie haben ja schon gerade ein paar Hinweise dazu gegeben, Herr Pukas. Aber gibt es noch irgendwelche Orientierungshilfen, an denen man sich entlanghangeln kann, wie der dann genau zu formulieren ist, wenn er erstmal textlich verankert werden muss nur?
Also das ist ja dadurch, dass es eine neue Norm ist, alles noch absolut ungeklärt. Leider muss ich einfach antworten. Mein eigener Praxistipp ist deswegen, je öfter, desto besser, weil sich das erst rauskristallisieren wird, wie das am besten funktioniert, und vielleicht wird es auch einen branchenüblichen Standard irgendwann geben, aber den gibt es einfach noch nicht. Also jetzt würde ich dazu raten, das in die Nutzungsbedingungen zu packen, in das Impressum, in diese robots.txt-Datei, vielleicht noch einmal so in den quasi Fließtext irgendwo der Webseite. Die Werke haben ja auch immer Metadaten. Das ist auch eine beliebt diskutierte Möglichkeit, das in die Metadaten der Werkdateien noch zu hinterlegen. Das ist ja auch technisch möglich. Aber ich würde da zur Vielfalt raten, ja.
Danke.
Gerne. Ja, dann bleibt mir jetzt noch eine Frage, die ich jetzt eigentlich auch aufgrund der Kürze der Zeit gar nicht vollständig diskutieren möchte, nur einmal ansprechen, dass das Gesetz für diese Nutzung, die es erlaubt, keine Vergütungspflicht vorsieht. Das heißt, ja, Rechtsinhaber, Urheber kriegen kein Geld dafür, dass die Werke aufgrund dieser Text- und Data-Mining-Schranke heruntergeladen werden. Man kann sich durchaus fragen, ob das so richtig ist, weil das komme ich auch so ein bisschen auf die Frage von Herrn Ries nochmal zurück. Was nämlich sicher ist, ist, dass diese Regelung nicht diskutiert wurde im Kontext von KI. Sie wurde diskutiert im Kontext von datengestützten Forschungs- und Entwicklungsprojekten, ja, aber nicht im Kontext von Trainingsdaten, die so intensiv ausgewertet werden, wie sie ausgewertet werden und wo was rauskommt, was dann so nah an den Daten ist. Also das findet sich auch im Gesetz nirgendwo in dieser gesamten Richtlinie, die auch mehrere 100 Seiten, glaube ich, insgesamt umfasst, ist das Wort künstliche Intelligenz gar nicht einmal drin. Deswegen ist es schon möglich, dass hier auch noch politischer Spielraum besteht, dass vielleicht nochmal das ein Prozess ist, diese Vergütungsfreiheit nochmal anzugehen, zumindest politisch auf einer politischen Ebene zu diskutieren. Im Moment ist es aber so, dass die Nutzung der Werke hier vergütungsfrei vorgenommen werden kann. Dann würde ich jetzt sonst diesen Trainingsdaten, das Trainingsdatenthema schließen, wenn es jetzt nicht noch eine letzte Frage gibt dazu, und dann zurück an Jan übergeben für die weiteren Themen.
Dankeschön.
Ja, gucken wir uns vielleicht noch mal ein anderes interessantes Thema an, nämlich wie ist das eigentlich mit Urheberrechtsverletzungen, ja, von anbestehenden Urheberrechten durch KI-Systeme. Das ist durchaus auch ein Thema, das habe ich eben im Chat zum Beispiel auch schon gesehen, dass das vielleicht für Sie als Illustratoren auch durchaus relevant werden kann. Vielleicht nochmal eine Folie weiter, Jonathan. Es kann ja durchaus das Ergebnis sein, einer KI sozusagen als Output, ja, nach hinten gerichtet, also KI-Output entspricht einem Werk, was zum KI-Training verwendet wurde. Dann ist das die Frage, gelten da eigentlich die oder ist es sehr ähnlich zum Beispiel, und in der alten Welt hätte man gesagt, das ist eindeutig eine Urheberrechtsverletzung. Ist das eigentlich bei KI, wenn das eine KI-Leistung ist, anders? Ja, das ist ja vielleicht eine berechtigte Frage, die man sich stellen muss. Und da gibt es verschiedene Fallgruppen, die man da voneinander trennen muss, nicht? Juristen differenzieren ja sowieso immer gerne, und da wird man wahrscheinlich differenzieren müssen. Der erste Fall ist, die Übereinstimmung ist zufällig. Also die KI wurde mit dem Werk trainiert, aber der KI wurde nicht gesagt, bitte dieses Trainingswerk auch als Output rauswerfen hinten, ist die Frage, also es ist technisch nicht verhinderbar, was gelten da für Regeln? Das ist auch zum Beispiel etwas, was man vielleicht bedenken muss, wenn man sich auf KI verlässt. Ich habe das eben auch im Chat schon gesehen. Wenn Menschen eine Leistung schaffen, dann haben die vielleicht auch noch einen gewissen Kontrollgedanken im Hinterkopf. Ja, es wird wahrscheinlich von Ihnen, jedenfalls hoffe ich, dass das so ist, niemand bewusst was anderes nachahmen oder was anderes abkupfern. Ja, und so das, glaube ich, wenn da Menschen eine Leistung schaffen, da schon irgendwie die ganz natürliche menschliche Motivation, nicht ein anderes urheberrechtlich geschütztes Werk zu nutzen, dazu führt, dass keine Verletzungen vorkommen. Während eine KI ein solches Gewissen nicht hat. Und da kann es eben auch sein, dass es zufällig hinten rauskommt, dass die KI dann eine Urheberrechtsverletzung produziert. Da ist die Frage, kann man da vielleicht die Pastiche-Schranke anwenden? Also Herr Pukas und ich sind da so ein bisschen skeptisch, weil die Pastischschranke, glaube ich, für alle möglichen, für alles mögliche derivative Werkschaffen benutzt werden kann, also wo ich andere Werke dazu verwende, um etwas Neues zu schaffen. Ja, aber wenn eine KI sozusagen zufällig mehr oder weniger etwas produziert, dann kann das eigentlich kein Pastiche sein. Pastiche ist eine bewusste Zusammenstellung eigentlich, eine bewusste Nutzung von anderen Werken. Also wir glauben da eher nicht im Moment dran, dass Pastiche helfen kann. Und dann ist das wahrscheinlich eine Urheberrechtsverletzung. Und das führt dann zum Beispiel auch dazu, dass sowas möglich ist, dass man sich fragen muss, muss man das vielleicht auch transparent machen, zum Beispiel, wenn man KI einsetzt. Dazu komme ich gleich nochmal. Verschuldensmaßstab ist dann auch mal eine Frage. Vielleicht konnte man die KI, vielleicht konnte man sie nicht besser programmieren. Sie hat trotzdem die Verletzung produziert. Vielleicht schließt das dann hinterher das Verschulden aus. Aber da die Verschuldensmaßstäbe im Urheberrecht sehr streng sind, ist das wahrscheinlich auch eher nicht der Fall. Nicht? Also dass man als, wenn du mal vielleicht mal die nächste Folie machst, Jonathan, im Ergebnis im Ergebnis darauf hinausläuft, das ist ein, sagen wir mal, ein Restrisiko beim Einsatz von KI gibt, das ich nicht eliminieren kann. Ja, und das ist, wie gesagt, das hatte ich vorhin schon gesagt, das muss man eigentlich aus zwei Richtungen denken. Das ist einerseits für Sie als Menschen eine Versicherung, dass möglicherweise aus Risikogesichtspunkten Ihr Auftraggeber doch auf Sie zurückgreift, weil eben die KI eine Blackbox ist, von der man nicht weiß, was sie produziert und Menschen eher nicht dazu tendieren, Verletzungen zu produzieren, hoffentlich jedenfalls, ja. Und zweitens ist es so, wenn Sie KI einsetzen und liefern das an einen Auftraggeber, dann wird der Auftraggeber wahrscheinlich ein Interesse daran haben, das zu erfahren, weil Sie ihm sozusagen dieses nicht beherrschbare Risiko frei Haus mitliefern. Denn auch Sie wissen nicht, ob die KI, die Sie eingesetzt haben, vielleicht zufällig und nicht verhinderbar eine Verletzung produziert. Wir haben deswegen auch schon mit, Herr Pukas und ich haben zum Beispiel auch eine Veranstaltung gehabt mit Filmproduzenten. Und die sind im Moment auf dem Trip, dass die sagen, sie wollen das wissen. Wenn Drehbuchautoren zum Beispiel KI benutzen, wollen die das wissen, einfach weil das Risiko dann steigt, dass Urheberrechtsverletzungen vielleicht doch vorkommen, die der Drehbuchautor vielleicht selbst überhaupt nicht in der Lage ist zu sehen, aber da ist eine gewisse Blackbox eben. Ja, vielleicht mache ich noch mal einmal weiter und dann machen wir noch mal eine kleine Pause für Fragen. Natürlich gibt es auch Fälle, in denen eine KI so programmiert ist, dass sie bestimmte urheberrechtlich geschützte Werke als Output generiert, ja. Also zum Beispiel, wir haben jetzt hier Beispiele aus dem Filmbereich mitgebracht, aber wir können vielleicht auch gleich nochmal überlegen, das gibt es bestimmt auch im Illustrationsbereich. Zum Beispiel, Sie haben einen Roman und Sie lassen den Roman durch eine KI laufen und die KI produziert daraus ein Drehbuch. Dann ist das ganz klar erlaubnispflichtig. Also das Drehbuch ist vielleicht für sich genommen nicht urheberrechtlich geschützt, das ist das, was wir ganz am Anfang hatten. Aber der Romanautor muss zustimmen, bevor das Drehbuch genutzt wird. Ja, also dass das Drehbuch generiert wird, da muss der Romanautor zustimmen. Genauso ist es so, wenn, geh noch mal einmal zurück, Jonathan, wenn man, wenn eine KI zum Beispiel einen Hollywood-Film in das Deutsche synchronisiert, was wahrscheinlich in Zukunft kommen wird, also sozusagen, dass die Synchronsprecher damit möglicherweise überflüssig werden, dann ist das, wird das auch so sein, dass man dafür eine Erlaubnis des Originalautors braucht. Ja? Nur weil die KI da drin ist, bedeutet das nicht, dass man keine Zustimmung mehr braucht. Jetzt können wir auf die nächste Folie gehen. Also grundsätzlich sind das sogenannte, wie man urheberrechtlich sagen würde, erlaubnispflichtige Bearbeitungen, ja, der KI, da gelten die allgemeinen urheberrechtlichen Regeln. Sodass es auch zum Beispiel so sein würde, wenn jemand von Ihnen zum Beispiel, Sie haben eine Illustration abgeliefert beim Auftraggeber, und der Auftraggeber sagt, ich lasse da noch einmal meine KI drüber laufen und verändere vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten, dann sind solche Veränderungsprozesse auch erlaubnispflichtig. Ja, muss man ehrlich sagen, auch wenn eine KI eingesetzt wird. Das Ganze gilt natürlich auch bei manipulativen Einsatz von KI, wenn man also insbesondere Deepfakes nicht transparent macht, zum Beispiel. Nicht, geht genau das Gleiche. Haben Sie dazu Fragen, zu diesen Verletzungsfragen? Wie gesagt, das ist ein Thema, das sollten Sie auf dem Schirm haben, also aus beiden Richtungen. Schützt Sie, hatte ich eben schon gesagt, weil Menschen im Zweifel diese Blackbox nicht produzieren, die KI im Verletzungsbereich produziert. Es macht es aber wahrscheinlich auch erforderlich, dass Sie gegenüber Ihren Auftraggebern transparent sind, wenn Sie KI einsetzen, weil sie eben auch eine Blackbox damit möglicherweise generieren, also sozusagen ein Verletzungsrisiko, und das müssen sie wahrscheinlich transparent machen. Und da sind wir genau bei dem nächsten Thema, aber ich will vielleicht einmal ganz kurz anhalten an der Stelle und gucken, ob Fragen sind.
Ich würde gerne eine Frage aus dem Chat aufnehmen, ja. Die vielleicht dazu passt, und zwar, wer ist denn eigentlich zu belangen? Also jetzt mal kreiert den Fall, ich wende eine KI an und es kommt zu einer Verletzung durch so eine Zufallsübereinstimmung mit irgendetwas. Werde ich als derjenige, der das System nutzt, könnte ich belangt werden oder kann ich im Gegenzug den Anbieter des Systems belangen, weil er mir dieses Ergebnis präsentiert hat?
Ja, sehr gute Frage. Also grundsätzlich muss man sagen, ja, wenn die bisherigen Regeln Anwendung finden, ja, wenn die KI Verletzungen produziert, ist derjenige verantwortlich, der die KI betreibt. Das ist der Verletzer. Und ich hatte eben gesagt, das ist das mit dem Verschulden gewesen. Möglicherweise, wenn der jetzt alles getan hat, um Verletzungen zu vermeiden, dann muss er vielleicht keinen Schadenersatz bezahlen. Ja, das muss er vielleicht nicht bezahlen, aber die Maßstäbe sind da sehr streng. Es gibt auch durchaus Möglichkeiten, KI-Ergebnisse zu verifizieren. Ich habe da schon mit Mandanten drüber gesprochen, durchaus auch im Illustrationsbereich. Man kann zum Beispiel, wenn man jetzt so ganz einfache Dinge nimmt, man kann eine Rückwärtssuche in der Google-Bildersuche machen, ja, um zu sehen, ob es das gibt, was die KI erzeugt hat. Das wäre ein ganz einfaches Tool. Es gibt da sicherlich auch komplexere Tools, mit denen man die KI-Ergebnisse verifizieren kann, ob das Plagiate sind. Ja, also man muss schon irgendwas machen. Und wenn man nicht alles gemacht hat, dann kann im Zweifel auch schadenersatzpflichtig sein.
Danke.
Da hätte ich noch eine Frage. Könnte man dann theoretisch einfach, wenn ich jetzt ein automatisiertes System hat, was Plagiate sucht quasi, was explizit, was weiß ich, gibt es ja ein Paper drüber, was Millionen Bilder kreiert und dann die einzelnen pickt, die Urheberrechtsverletzungen sind, da könnte ich doch Massenklagen gegen die Betreiber der AI starten, automatisiert.
Das ist halt das Problem von KI, dass die auch massenhafte Probleme dann produzieren können, ja, wenn da vielleicht irgendwas nicht richtig programmiert ist auch oder so, ja. Also ich habe jetzt auch schon, wir haben durchaus auch schon mit KI-Betreibern gesprochen, die versuchen natürlich Sicherheitsmaßnahmen einzuarbeiten. Zum Beispiel kann man ja einem KI-System sagen, womit ich dich trainiert habe, das darfst du auf keinen Fall als Output verwenden, ja. Weil das ja eine Urheberrechtsverletzung dann sein kann, nicht? Wenn sozusagen, was man vorne urheberrechtlich geschützt reintut, hinten rauskommt, wäre das eine eindeutige Verletzung. Das kann man dem System sagen, dass das auf keinen Fall passieren darf. Wenn das vielleicht mal falsch gemacht wird, dann kann es zu massenhaften Verletzungen kommen.
Danke. Ich glaube, es ist noch eine Frage im Chat, aber ich glaube, die betrifft genau dieses jetzt kommende Thema Transparenz beim Einsatz.
Transparenz. Genau, darüber gebe ich wieder an Jonathan. Das ist nämlich auch ein Thema, was sehr in Bewegung ist und was auch gerade in Brüssel diskutiert wird beim europäischen Urheberrechtsgesetzgeber. Du bist noch gemutet.
Ja, das habe ich auch gerade gesehen, danke. gibt es eine Transparenzpflicht, wenn man KI-Erzeugnisse generiert und mit denen arbeitet, die auch vielleicht vermarktet, wie erkenntlich zu machen, dass man KI benutzt hat? Urheberrechtlich gibt es sowas nicht. Also sowas steht im Urheberrechtsgesetz nicht drin. Man kann aber, oder auf zwei Sachen möchte ich hinweisen, nämlich einmal, das ist auf jeden Fall vertraglich regelbar. Also wenn man vielleicht, das hatte ja Jan Nordemann vorhin schon angesprochen, wenn man vielleicht für einen Auftraggeber tätig ist, ist das durchaus im Bereich des sehr Wahrscheinlichen, dass man vertraglich verpflichtet wird, offenzulegen, ob das Erzeugnis mit Hilfe von Transparenz generiert wurde. Das sind Verträge, Vertragsklauseln, wo wir eigentlich sagen würden, grundsätzlich, dass es auf jeden Fall zulässig ist. Ein anderes Thema ist die KI-Verordnung, die ja gerade in Brüssel beraten wird. Vorletzte Woche, glaube ich, vom relevanten Ausschuss im EU-Parlament endlich nach ewig langer Verzögerung votiert worden. In 2-3 Wochen geht das Ganze dann durch das EU-Parlament als ganzes Parlament. Und dann steht der Parlamentsentwurf, der Entwurf vom Rat, also das ist ja der Ministerrat der Europäischen Union, steht schon seit 1,5 Jahren. Dann haben wir 2 Entwürfe, die sich sehr doll widersprechen. Und dann kommen wir zum sogenannten Trilogverfahren. Das heißt, da setzen sich die Kommission und der Rat und das Parlament setzen sich zusammen und trilogieren so lange, bis ein Kompromiss rauskommt, den alle tragen wollen. Das kann auch noch sehr lange dauern. Aber was wir jetzt sehen in diesem Entwurf, den der Ausschuss des Europäischen Parlaments jetzt verabschiedet hat, ist, dass die KI-Verordnung eine Transparenzpflicht vorsieht, dass KI-Betreiber, wenn sie KI-generierte Erzeugnisse nutzen, kenntlich machen müssen, dass es sich um KI-generierte Erzeugnisse handelt. Wenn diese Pflicht, was auch relativ wahrscheinlich ist, so oder so ähnlich dieses sogenannte Trilogverfahren übersteht, könnte die Gesetz werden, was uns dann gesetzlich verpflichten würde, offenzulegen, wenn wir mit KI-generierten Erzeugnissen laborieren. Dass das Ganze auch eine ziemliche Symbolwirkung oder eine Leuchtturmwirkung hat, das Projekt zeigt sich jetzt schon. Google hat ja auch eine neue bildgenerierende KI vorgestellt, Anfang Mai, und im Grunde diese Transparenzpflicht so ein bisschen als Transparenz-Coup da verkauft, nämlich auch schon implementiert. Also Google hat genau das gemacht, was das Europäische Parlament hier plant, nämlich im Grunde einen Transparenzmechanismus zu implementieren, der die KI-generierten Erzeugnisse mit, ich nenne es mal Warnhinweisen, das ist jetzt ein bisschen negativ konnotiert, aber mit Flagging-Mechanismen versieht, dass man erkennen kann, dass es sich um KI-Inhalte handelt. Wohin bewegt sich also das Urheberrecht ganz zuletzt vor dem Hintergrund von Transparenzpflichten, Trainingsdaten, Schutz, Verletzungen und all den Themen, die da wirklich auf uns einherrollen? Also die Themen sind ja, wie Sie jetzt sicherlich auch gemerkt haben, wirklich sehr, sehr breit gefächert. Und selbst wenn man denkt, das Urheberrecht ist ja eigentlich nur so ein kleines Thema, dann hat man plötzlich 4 Subthemen, die so riesig sind, dass man ewig drüber diskutieren kann und trotzdem nicht schlauer ist als vorher. Also das Diskussionspotenzial ist riesig. Und was ich jetzt vorhin auch schon in einer Frage besprochen hatte, ist, dass sich das Urheberrecht auf jeden Fall bewegt. Es verändert sich. Es bleibt auch abzuwarten, wohin die Reise geht. Die erste Frage ist, ob wir ein Leistungsschutzrecht für KI-Erzeugnisse bekommen. Das Thema hatten wir vorhin schon mal. Das hängt davon ab, ob ein Investitionsschutz hier notwendig ist. Im Moment wird man sagen müssen, nein, weil da fehlen erstmal Daten. Zweitens gibt es keine politischen Bestrebungen im Moment, dass so ein Schutz eingeführt wird. Wäre aber ein Punkt, wo gegebenenfalls politischer Spielraum bestünde. Denn am Ende muss man sich auch fragen, wenn man KI einsetzt, da kommt es jetzt zu einem Auseinanderfallen. Ja, also man hat diese Leistungsschutzrechte, die ich vorhin erwähnt habe. Der Tonträgerhersteller hat ein Leistungsschutzrecht, der Filmhersteller hat ein Leistungsschutzrecht. Die können alle ihre KI-Inhalte schützen lassen über ihr, quasi zufälligerweise über ihr Leistungsschutzrecht. Wenn man mit KI-generierten Illustrationen oder KI-generierten Gemälden arbeitet, gibt es ein Leistungsschutzrecht nicht. Das heißt, das wäre dann schutzlos. Da können sich durchaus die Fragen, ob das jetzt so sinnvoll ist, dass das Schutzrecht hier auseinanderfällt, im Grunde zufällig, je nachdem, ob jetzt das KI-generierte Erzeugnis im Bereich von Filmen eingesetzt wird oder nicht. sodass die Frage nach dem Leistungsschutzrecht auf jeden Fall eine Frage ist, die ich Ihnen allen ans Herz legen kann, weiter zu beobachten. Vielleicht auch ist das auch ein Thema, wo man vielleicht auch rechtspolitisch ein bisschen aktiv werden kann, wenn man das irgendwie für sich in Anspruch, also vereinnahmen möchte, das Thema. Ganz allgemein ist natürlich die Frage, die uns alle umtreibt, deswegen wir, glaube ich, alle hier sitzen, welchen Stellenwert menschliches, kreatives Schaffen letztendlich haben wird. Das ist die Frage, mit der wir schließen wollen, weil das ist die Frage, die Sie alle am besten beantworten können. Da bin ich nur Jurist und Jan Nordermann ist auch nur Jurist, aber ich glaube, nach den ganzen Fragezeichen und Unklarheiten, die wir jetzt in den letzten 2 Stunden aufgedeckt haben, denke ich ganz persönlich, menschliches, kreatives Schaffen wird noch sehr, sehr lange für uns sehr relevant bleiben.
Ja, danke, Jonathan. Das denken wir, das hoffen wir doch alle. Das geht übrigens für uns Juristen auch. Ja, wir sind ja auch durchaus ab und zu mal kreativ tätig und wir sind auch wahrscheinlich zumindest theoretisch ersetzbar durch die Chat-GPTs dieser Welt. Wir hoffen mal, dass unsere menschliche Leistung noch weiterhin nachgefragt wird. Vielen Dank. Hat uns beiden, glaube ich, auch bei vielen Themen jetzt nochmal die Augen geöffnet. Ich muss ehrlich sagen, ich finde dieses Thema total interessant mit der Stilnachahmung. Das war mir vorher noch nicht ganz so bewusst, ja. Und da sind auch noch ein paar interessante Fragen jetzt im Chat zu aufgetaucht, auch zu gerade zur Verwendung von Namen. Die können wir vielleicht gleich nochmal im Anschluss auch nochmal versuchen zu beantworten, Jonathan. Aber vielleicht machen wir jetzt erstmal hier einen kleinen Schlussstrich, dass diejenigen, die vielleicht pünktlich raus müssen, dann schon mal rauskommen. Aber wie gesagt, gerne auch nochmal zum Prompting von Stilen mit Namen und so, dass wir das nochmal gerne weiter diskutieren. Aber ich fand es sehr, sehr spannend. Vielen Dank.
Den Dank gebe ich gerne an Sie zurück. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren und vielen Dank für den Vortrag und die wirklich fundierte Beantwortung dieser vielen Fragen. Jetzt schon mal an dieser Stelle. Jetzt haben Sie natürlich uns schon geködert damit, dass Sie jetzt noch 1-2 Fragen beantworten und speziell die Sie angesprochen haben, die wollte ich gerade schon stellen. Wir haben gelernt, dass Stile nicht schützbar sind oder vom Urheberrecht nicht mit Schutz versehen sind. Jetzt wissen wir aber, dass in den Bildgeneratoren Stile meist mit den Künstlernamen verknüpft sind. Heißt, man muss den Künstlernamen aktiv schreiben, um den Stil generieren zu können. Liegt darin nicht eine Verletzung von, ich weiß es wirklich gar nicht, Persönlichkeitsrecht, Identitätsdiebstahl, ist das wirklich sauber? Müssen wir davon ausgehen, dass das so bleibt?
Ja, das ist ehrlich gesagt wirklich eine spannende Frage, ob das so ohne weiteres geht, dass man einfach fremde Namen nehmen kann, ja, die man nicht kontrolliert und dafür für sein Geschäftsmodell werben kann, nämlich malen im Stil von, ja, und dann den Namen des Künstlers oder Illustrator benutzt. Es gibt grundsätzlich in Deutschland im gewerblichen Bereich Kennzeichenrechte und allgemein gibt es ein Namensrecht am eigenen Namen. Das steht für diejenigen, die juristisch ein bisschen interessiert sind, in § 12 BGB. Danach kann man den Namen kontrollieren und man kann ihn auch, wie gesagt, durchaus über das Kennzeichenrecht kontrollieren. Und ich denke, dass das zum Beispiel eine wichtige Frage ist, dass man möglicherweise dann darüber zumindest verbieten kann, dass der Name verwendet wird. Ich bin mir allerdings nicht hundertprozentig sicher, ob das wirklich möglich sein wird. Es kommt darauf an, ob da ein berechtigtes Interesse gesehen wird von den Gerichten dafür. Aber ich sehe ehrlich gesagt auch auf der anderen Seite jetzt so spontan, das ist auch wirklich spontan, ich habe da noch nicht näher drüber nachgedacht, eigentlich stärker das Recht desjenigen, seinen Namensnennung zu kontrollieren. Denn stellen Sie sich nur vor, dass das irgendwie der Stil total doof kopiert ist, ja, und im Grunde genommen das Schaden anrichtet, ja, da steht dann, was weiß ich, illustrieren im Stil von, aber da wird derjenige, der da genannt wird oder diejenige gar nicht, das ist der Stil nur so halb oder verbessert oder so. Ich finde, also da sollte doch jetzt jedenfalls vom Grundsatz her eine Möglichkeit bestehen, die Namensnennung zu verbieten, ja, dass man das selbst kontrolliert. Das kann man dann auch erlauben, ja, wenn gegen Entgelt vielleicht sogar auch, ja, gegen Lizenzgebühr. Aber das müsste grundsätzlich jedenfalls, müsste da was davor sein. Das ist aber eine sehr spannende Frage. Ich weiß nicht, Jonathan, ob du dazu eine andere Meinung hast.
Nee, da bin ich eigentlich bei dir. Ich habe gerade nur noch gedacht, auf einer rein tatsächlichen Ebene ist es ja so, dass die meisten Bildgeneratoren zum Beispiel auch Namen von Prominenten ausblenden. Also da geht es nicht um Stil, sondern um wirklich visuelle Nachahmung. Also man kann, glaube ich, nicht eingeben Barack Obama auf einem gelb-pinken Pony, weil, also idealerweise hat es mal probiert, dann wurde, entweder ging es nicht oder es wurden dann andere Erzeugnisse produziert. So dass ich gerade nur gedacht habe, es gibt auf jeden Fall technische Möglichkeiten, das auch so auszuschließen. Aber auf einer rechtlichen Ebene bin ich da auf jeden Fall auch voll auf deiner Linie.
Ich würde da gerne kurz einmal präzisieren mit Blick auf den Chat. Ich glaube, es geht vielmehr darum, den Namen als Prompt zu nennen, also im Sinne der Eingabe des Inputs und nicht in der Ausgabe. Ich verstehe genau, Herr Puckers, was Sie gerade angesprochen haben, dass eine KI mir nicht erlaubt, Barack Obama abzubilden, aber ich darf ja beispielsweise den Namen Barack Obama eingeben und die KI wird damit was assoziieren. Es gab ja diesen prominenten Fall von Greg Rutkowski, der selbst mit seinen Bildern ganz selten im Trainingsdatensatz vorhanden ist, aber ganz, ganz viele Verweise hat, sodass man sehr klare Ergebnisse kriegt, wenn man Greg Rutkowski promptet.
Ja, das ist dann ein bisschen mehr, also wirklich ein Grenzfall, denke ich mal an, ob man, also man kann theoretisch, Herr Puckers hat das ja gesagt, technisch ist es möglich, das zu verhindern. Und die Frage ist, ob man vielleicht sogar einen rechtlichen Anspruch darauf hat, dass ein System dann darauf nicht reagiert. Dass sie sagen, wenn du hier Greg Rutkowski oder auch Petra Müller oder so eingibst, da verbinde ich nichts mit oder darf ich nichts verbinden, weil das möglicherweise das Namensrecht der Illustratorin verletzt oder des Illustrators. Also das ist die Frage. Ist halt, halte ich für offen, aber ich halte auch, wie gesagt, da gute Argumente dafür, dass man nicht einfach ein Geschäftsmodell auf den Schultern von anderen Leuten aufbauen kann, wozu dann ja die Namensnennung zumindest beim Prompting gehören würde.
Vielen Dank. Wir haben noch eine Wortmeldung von der Gabriele, die würde ich auch gerne als abschließende Frage nehmen und mich vorab erstmal bei allen Teilnehmenden bedanken für das aktive Mitwirken, die jetzt schon langsam den Saal verlassen. Und auch von mir ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Puckers, Herr Dr. Neudemann. Es war hochspannend und im Chat prasseln die Dankesbekundungen ein, die ich Ihnen gerne weiterreiche. Also auf diesem Weg, es war wirklich, dieses Thema spannend zu machen, interessant und aufklärend. Das ist ein gigantischer Job. Ganz herzlichen Dank. Und ich übergebe jetzt an Gabriele zu der letzten Frage, die wir dazu machen würden. Und ich hoffe, dass wir uns bald wieder auf diesem Kanal sehen werden. Auch an Sie, Herr Puckers, Herr Dr. Neudemann, immer wieder herzlich willkommen.
Gerne, danke.
Ja, hallo nochmal. Von mir auch ein ganz großes Dankeschön. Ich habe wahnsinnig viel gelernt und habe immer noch 1000 offene Fragen, wie das so ist, wenn man anfängt, sich mit was zu beschäftigen. Was bei mir jetzt nochmal verfangen hat, war die Nummer mit der Namensnennung, weil ich das auch schon oft gesehen habe und manche ja ihre Bilder unterschreiben. Und auch dann, wenn eben generiert wird im Stil von und tatsächlich so ein Kürzel mit runtergefügt wird, frage ich mich, wie das ist. Es gäbe ja Dinge, die ich zum Beispiel nie darstellen würde in meinen Illustrationen, weiß ich nicht, gewisse Inhalte politischer Natur oder sowas. Wenn das jetzt durch eine KI generiert wird in meinem Stil und im schlimmsten Fall mit meinem Namen drunter oder angeboten wird im Stil von, gibt es da sowieso schon vorhandene Rechtsmöglichkeiten, dass man dagegen vorgehen kann?
Also das ist, denke ich, auf jeden Fall eine sehr wichtige Frage, die primär nicht urheberrechtlicher Natur ist. Also wir sind eher dann im Persönlichkeitsrecht unterwegs. Im Urheberrecht ist das umstritten. Da kann man auch Bücherregale mitfüllen, das Recht nicht genannt zu werden als Urheber. Das ist auch relevant geworden in diesen Fällen wie Wolfgang Beltracchi beispielsweise. Da wurde das viel diskutiert, der nicht Also ja, nicht, Sie kennen das ja, Werke abgemalt hat, sondern quasi neue Werke hinzugedichtet hat und dann Künstlern zugeschrieben hat, Künstlerinnen. Deswegen ist auch sehr schwer zu beantworten, pauschal, was aber immer wieder als Ausweg da benutzt wird, möchte ich jetzt nochmal so noch hinten ranhängen, ist die Sache mit der Signatur, weil oft dann auch darüber gesprochen wird, ob die Signatur urheberrechtlichen Schutz genießen kann, die ja auch in der, also oft nicht nur einfach eine Signatur ist, sondern einen gewissen Stil verfolgt, wie bei Picasso zum Beispiel, vielleicht noch ein gewisses Merkmal hat, eine gewisse Verzierung oder sowas. Hm. Und wenn diese Signatur immer wieder gegeben wurde, dann haben wir ja einen konkreten Anknüpfungspunkt, der jetzt vom Stil losgelöst ist, sondern einen ganz konkreten bildlichen Anknüpfungspunkt, wo wir dann drüber streiten und diskutieren können, ob das jetzt eine Urheberrechtsverletzung ist. Aber das ist vielleicht nochmal was, wo man drauf achten kann. Also, weil wenn die Unterschrift dann wieder in diesen KI-Erzeugnissen auftaucht, dann ist es auf jeden Fall nochmal ein Fall von ganz anderer Qualität, wo man, denke ich, auch nochmal deutlich bessere Karten hat, dafür eine Verletzung.
Das heißt, wir sollten signieren, das hilft.
Also es würde auf jeden Fall nicht schaden, ja.
Das ist ja eine simple Sache. Und wenn jetzt aber zum Beispiel, weiß ich nicht, rechtspolitische Inhalte in meinem Stil mit meinem Namen veröffentlicht werden, dann würde das nicht über die ich nicht erzeugt habe, sondern eine KI auf der Prompt von sonst irgendjemand, das wäre dann keine Urheberrechtsverletzung, sondern da zählen dann andere juristische Möglichkeiten. Habe ich genau. Das richtig verstanden?
Ja, okay. Also da würde ich jetzt auch, ich bin kein Experte für Persönlichkeitsrecht, muss ich ehrlich zugeben, aber da sage ich eigentlich, gerade wenn es politische Botschaften sind, das ist dann eine ziemlich klare Persönlichkeitsrechtsverletzung, denke ich, wenn man damit assoziiert wird. Aber dann geht man in so die Richtung Persönlichkeitsrecht, was kann man da machen? Presserecht, je nachdem, wo die Erzeugnisse auftauchen. Aber aus dem Urheberrecht ist man dann in erster Linie erstmal raus. Oder Jan?
Ja, nee, da bin ich auch der Meinung, genau, dass und das denke ich auch politische Botschaften, aber es können ja auch andere Botschaften sein, es können ja auch, sagen wir mal, irgendwelche Hassbotschaften sein.
Zum Beispiel,
oder sowas, ja. Da ist man dann, hat man dann wahrscheinlich sogar noch bessere Karten, die Nutzung seines Namens zu verbieten, auch im Wege des Prompting oder auch beim Output oder so, selbst wenn man dann schreibt im Stil von, möchte man ja trotzdem, auch wenn es nur der Stil von ist, nicht damit assoziiert werden. Auch der Stil soll nicht damit assoziiert werden. Also das denke ich, ist eine persönlichkeitsrechtliche Frage. Da hat man wirklich gute Argumente, da was zu tun. Es sind aber alles Neuland, muss man ehrlich sagen. Kenne ich noch keine Fälle zu. Aber wird man wahrscheinlich dann die ersten Fälle auch zu sehen. Denn das liegt absolut nahe. Das Prompting ist, denke ich mal, das kam im Chat eben hier schon auch, das Prompting wird eine der zentralen Punkte sein der KI-Entwicklung überhaupt. Und da spielt eben dann eben sowas auch eine Rolle. Ja, ob man assoziieren von bekannten Künstlern damit, wie weit darf man gehen, deren Namen zu verwenden. Und da werden wir viel sehen. Aber ja, ich glaube, da ist das Recht auch ganz gut aufgestellt, dass da Missbräuche zu verhindern.
Hm. Ja, vielen herzlichen Dank. Es ist ein weites Feld, wie es so schön heißt. Und Sie und wir stehen da am Anfang. Und ja, ich danke Ihnen sehr.
Dem Dank möchte ich mir nochmal anschließen. Danke, Gabriele. Vielen Dank, Herr Nordemann und Herr Pukas, dass Sie so geduldig mit uns waren, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier uns so ein paar grundlegende Sachen zu erklären, bei denen wir einfach schlicht sehr großen Erklärungsbedarf haben. Und auch wenn wir mit jeder Erklärung ein kleines Stück weiterkommen, es ist einfach ein Thema, das uns tatsächlich wirklich ins Mark trifft, weil es unseren Einkommenserwerb betrifft, weil dies eine globale Bewegung ist, wo wir merken, dass uns im Gewissen die Handlungshoheit aus der Hand genommen ist und wir auch Paragraphen des Urheberrechts kennenlernen, die wir vielleicht lieber gar nicht erst kennengelernt hätten. Es bleibt spannend, wo sich's hinbewegt. Wie Frau Weifenbach schon gesagt hat, wir haben sicherlich noch weiter großen Informationsbedarf und würden uns freuen, wenn Sie vielleicht mal wieder unsere Gäste sind. Jetzt erstmal danke bis hierhin. Danke an euch alle, die ihr ausgehalten habt und euch mit dem Thema beschäftigt. Es geht uns alle an. Es ist schrecklich wichtig. Auch wenn es keinen Spaß macht, müssen wir uns, glaube ich, damit beschäftigen. und bewusst damit umgehen. Ich wünsche euch einen schönen Abend.